Willkommen zum ISAP-Podcast. Bevor es losgeht, wollte ich einmal Danke sagen für das Feedback, was mich erreicht hat über die letzten Podcast-Episoden, die ich machen durfte mit den Leuten aus Hamburg und zwar im konkreten Levi und Bertrand. Vielen Dank nochmal und liebe Grüße gehen raus. Ich hatte dieses Feedback erreicht über verschiedenste Kanäle, sei es jetzt LinkedIn oder über Instagram. Freut das auch, dass die Leute diesen Inhalt geteilt haben, auch weiterhin hören. Ich würde mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast freuen, weil dadurch erreicht nämlich noch mehr Leute. Die Leute, die hier zu Gast sein konnten und ich die begrüßen durfte, erfahren dann halt noch ein größeres Publikum. Dementsprechend freue ich mich jetzt, einen neuen Gast begrüßen zu dürfen. Und das ist die liebe Johanna, ebenfalls aus Hamburg. Hi Johanna, wie geht's dir?
Hallo, mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr, hier zu sein, in schönen Köln.
Wer bist du und was machst du?
Genau, ich bin Johanna aus Hamburg und ich bin seit ungefähr jetzt 3,5 Jahren in der Softwareentwicklung tätig und habe da ja relativ viel mitgemacht, durchgelebt und da irgendwie so viel passiert momentan, bin ich da eigentlich ganz glücklich drüber, wie die Entwicklung so lief und jetzt sitze ich hier bei dir in deinem Wohnzimmer und wir machen hier diesen Podcast und ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr auf unsere Stunde.
Vielen Dank für die netten Worte, ich mich ebenso und was mich total fasziniert, ich finde das mega sympathisch und zwar nicht nur Hamburg als Stadt, sondern auch die Leute, dass du jetzt schon der dritte Gast jetzt hier bist, der persönlich nach Köln gekommen ist, um mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Ja. Was stimmt mit euch nicht?
Ich glaube, die Menschheit will einfach raus. Ja. So, ich glaube, das sind alles Strohhalme, weil man sich ja momentan nicht so in der Welt frei bewegen kann. Ich glaube, jeder ist momentan ganz happy, wenn er eine Möglichkeit hat, mal seine Stadt zu verlassen. Und mal wieder andere Menschen zu sehen, eine andere Stadt zu sehen. Und die Möglichkeit habe ich auf jeden Fall genutzt und verbinde das hier auch mit einem Besuch bei Freunden und bei meiner Schwester und dachte so, ja klar, komme ich nach Köln, keine Frage. Ich setze mich sofort in Zug und ja, ich darf raus. Das ist irgendwie ganz cool.
Auch schön gesagt, weil mir geht es genauso, dass ich halt auch nicht nur in meinen 4 Wänden, sondern auch draußen wieder Gesichter sehen kann, die ich sonst so über Zoom nur kenne. Ja. Und bei uns beiden hat das ja auch total schnell so von jetzt auf gleich geklappt und mega cool, dass du den ISAP-Podcast gehört hast und dich darauf bezogen hast. Und wir haben gemeinsam einen Freund, wie ich erfahren habe, ne?
Einen gemeinsamen Connecting Point, genau. An dieser Stelle Grüße an Bertrand. Genau, darüber bin ich irgendwie aufmerksam geworden, auf deinen Podcast und auf das, was du machst. Und dann dachte ich so, ey, das matcht voll gut. Hab mir da mal ein bisschen was angehört und hab mir so durchgelesen, was du machst. Und dachte ich so, ey, we have to talk about some things. Und jetzt bin ich hier und das ist, glaube ich, ja, ich finde das gut. So ein neuer Connecting Point ist auch schön, dass wir das Peer-to-Peer machen und nicht online, weil ich habe echt so ein bisschen, I'm done with it, so mit diesen ganzen Online-Themen und Online-Konferenzen und Online-Gespräche. So und dachte ich so, nee, wir machen das am Tisch.
Sehr gerne.
Von Angesicht zu Angesicht.
Und habt ihr viel Homeoffice jetzt machen müssen und auch viel Digitales verlagert dann? Wie läuft das momentan bei euch?
Dadurch, dass wir so ein kleines Team sind, haben wir relativ wir haben die Freiheit, selber zu entscheiden, ob wir jetzt von zu Hause aus arbeiten oder eben ins Büro fahren. Ich mache da immer eine gute Mischung draus. Also ich finde, so eine Woche Homeoffice ist halt super anstrengend. Es gibt Zeiten, da macht es absolut Sinn, ins Büro zu fahren. Und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, wo ich mal mich 2 Tage ins Homeoffice setze. Aber da ich da noch nicht so lange bin in diesem neuen Team, ich habe da ja erst angefangen, Mitte des Jahres, macht es schon Sinn, einfach präsent zu sein und alles aufzusaugen, was es so gibt und wie das Team funktioniert.
Was macht ihr genau?
Also wir sind eine ganz, ganz kleine Softwarefirma, die sich hauptsächlich um das Thema Custom Software kümmert. Also alles, was nicht Standard Software ist, sondern all das, was individuell für den Kunden programmiert wird, angefertigt wird. Und das ist so eine Säule. Und die zweite Säule ist, dass wir uns angucken, okay, welche Ausleitungen haben wir denn, können wir noch bedienen? Und das ist halt so dieses Thema virtuelle Realität, Augmented Reality und so weiter. Und da schauen wir einfach gerade, was da so geht, was wir da so machen können, was wir anbieten können. Und
wie viel seid ihr?
Wir sind genau 7 Leute und ein Hund.
Okay. Ist das ein Agenturumfeld oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, also es ist eigentlich, also wir sehen uns nicht als Agentur, wir sehen uns eher als, ja, ich würde sagen klassischen Dienstleister, aber wir selber sind sehr, sehr partnerschaftlich auch aufgestellt. Dadurch, dass wir so klein sind, haben wir schon gut Power, aber wir sind auch sehr, sehr offen gegenüber Kooperationen und versuchen auch im Gemeinsamen da irgendwie auch den Kunden happy zu machen.
Du meintest, dass du jetzt das auch ein bisschen satt bist, die ganze Zeit nur im Digitalen zu kommunizieren mit den Leuten wegen der aktuellen Lage, Covid. Wir nehmen das hier gerade auf im September 2020.
Ja.
Und wie sah denn dein Alltag vorher aus, bevor du dahin gewechselt bist? In diese neue Atmosphäre, wo ihr nur weniger Leute seid und bevor wir darauf eingehen, was sich danach geändert hat.
Also davor war ich in einem mittelständischen Unternehmen, was auch relativ flexibel war und da war das Thema Homeoffice auch so, das war kein Problem, aber es war jetzt nicht so gerne gesehen, also man hat das jetzt nicht so flexibel gelebt, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und diese Firma wurde nach ungefähr 1,5 Jahren, als ich dort war, eben von einem Riesenkonzern aus Amerika aufgekauft. Und da ist halt, hat sich alles verändert und alles geändert. Da war so das Thema, dass man frei sein konnte in dem, was man tut, war halt sehr, sehr limitiert. Und auf einmal herrschte da ein anderer Wind. Und so mein Alltag sah eben so aus, dass man irgendwann gemerkt hat, so boah, ey, irgendwie bin ich hier gerade in so ein System reingerutscht, dass ich mit irgendwelchen Mechanismen jetzt aufrechterhalten muss. Und ich mich dabei selber gefragt habe, so ey, so das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, so was ist hier eigentlich los? Und ja, und für mich war eigentlich auch immer so die Frage, will ich hier bleiben oder passe ich da rein oder gehe ich da jetzt komplett raus? Ja, und das war so von der Art und Weise her, also von der Organisationsform her war es so, dass wir halt dieses diese klassische Hierarchie hatten. Wir hatten so diese klassischen Levels, die du durchlaufen musst, damit du halt eben in diesem System weiterkommst. Und für mich war das einfach etwas, wo ich gemerkt habe, so nee, das bin ich. Also da passe ich nicht rein. Und genau, und deswegen habe ich mich irgendwann entschieden, dann aus dem Ganzen so rauszugehen und was anderes zu machen.
Das hatte so den faden Beigeschmack. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber so, wenn man Karriere machen möchte, hat man da sich gegenseitig an den Stuhlbein gesägt oder wie war das?
Also davor, bevor diese Firma aufgekauft wurde, waren wir sehr, sehr frei. Mhm. Ich habe da auch relativ schnell viel gelernt, habe mich wahnsinnig schnell in dieses Thema Softwareentwicklung reinentwickelt. Ich habe dann selber so ein bisschen meine Nische da gefunden. Also ich habe mich sehr viel mit virtueller Realität befasst,
cool.
Sehr viel Produktvisualisierung, also auch Produktvisualisierung in Form von 3D-Modellen, zu gucken, wie kriegst du halt das Produkt, das komplexe Produkt schön visualisiert und welche Software kann man so dahinter machen. Und ich habe hauptsächlich die Automobilindustrie bedient und hatte sehr viele unterschiedliche Kunden, war auch sehr, sehr viel in der Welt unterwegs und ich konnte halt so das machen, auf was ich Lust hatte und ich hatte so diese Autonomie einfach. Also mein damaliges Team war so aufgebaut, dass wir wie so eine kleine Firma in der Firma waren und wir konnten einfach so uns auf der Spielwiese austoben. Naja, und dann kam eben dieser Deal, dann wurde diese Firma eben verkauft und das war halt so von jetzt auf gleich war das komplett limitiert. Und dann mussten wir halt wirklich in so eine Art Prozessmaschinerie rein, wo wir einfach alle so gemerkt haben, oder ich besonders gemerkt habe, so ey, das passt irgendwie nicht mehr. Und ja, und da gab es eben dann irgendwann diese Kultur, die ja von diesem amerikanischen Unternehmen dann so über uns drüber gestülpt wurde. Also das hat uns so komplett aufgesaugt und vereinnahmt. Und wir konnten also gar nicht mehr irgendwie kreativ und autonom sein. Und da hast du schon gemerkt, so boah, dieses System, in das du jetzt so reingerutscht bist, das hat tatsächlich nicht mehr so diese Kultur und die Philosophie, dass man so diesen Gemeinsinn versucht irgendwie aufrechtzuerhalten und an einem Strang zieht so, sondern das war halt tatsächlich so, ne, Ellenbogen raus und jeder hat so seine Interessen zu vertreten. Und naja, wenn du halt ins nächste Level willst, so, dann musst du halt einfach so gucken, dass du halt performst, dass das dann funktioniert. Und das war einfach so eine, also ich bin da auch tagsüber dann wirklich durchs Büro gelaufen und dachte so, was ist denn, was geht hier ab, ey? Also wo bin ich denn jetzt hier und was ändert sich denn hier gerade so? Und also es war so ein krasser Moment, wo ich gemerkt habe, so ey, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas passt hier nicht mehr.
Also das, was du beschreibst, da habe ich auch Parallelen aus meiner Laufbahn, die sich damit decken, was du meintest mit, da stülpt sich etwas drüber, was ja eigentlich nicht vorher da war, plus es fühlt sich komisch an. Und zwar vor meiner Selbstständigkeit, wenn ich da in Agenturen meine Erfahrungen gesammelt habe oder in so angehende Startups, die dann größer wurden, dann ist mir aufgefallen, je kleiner das Team war, desto performanter konnten wir arbeiten, weil man wusste, wo die Schwächen und die Stärken bei jemandem lagen. Da konntest du dich auch gut einordnen, weil du wusstest jeden Tag, wenn du gewisse Arbeitspakete bekommst, dann weißt du, worauf du dich einlässt. Wenn dann aber jetzt aus Mangel an Arbeitskraft, weil auf einmal die Kunden größer werden und die vermeintlichen A- und B-Kunden rutschen dann in C- und D-Kategorien rein, weil nämlich die neuen A-Kunden sind halt so groß, dass du dir einfach das nicht mehr erlauben kannst mit diesen Arbeitspaketen aufteilen, sondern du brauchst einfach mehr Arbeitskraft, du brauchst mehr Ressourcen, also wirklich Human Resource. Mir ist es dabei aufgefallen, dass sich dann das so drüber gestülpt hat, dass die Firma einfach zu schnell zu groß geworden ist. Und dann hat das schon intern für Dissonanz gesorgt, weil man auf einmal sich nicht mehr verlassen konnte auf den einen, weil man wusste gar nicht, der neue Mitarbeiter X löst jetzt Mitarbeiterin Y aus, dann ist die Fluktuation extrem groß und irgendwie habe ich mich da auch nicht weiter gesehen. Fast forward, ein paar Jahre dann in Startups und Selbstständigkeit, genau das Gleiche wieder. Startups, die dann immer größer werden, da stülpt sich halt Geld oder irgendwelche anderen Ansichten, damit man dann halt wiederum Geld generiert aus diesem ganzen Verbrennen von Geld. Und am Ende des Tages ist es dann einfach zu groß geworden und zu schnell gewachsen. Und würdest du auch sagen, dass wenn du diesen Schritt, konntest du den mit dir vereinbaren?
Also was ich als allererstes gemacht habe, ist, dass ich mal so ein, also ich bin wirklich so jeden Tag ins Büro und irgendwann hast du angefangen nur zu funktionieren. Ne? Weil die Veränderungen, die da kamen, die konnte ich nicht nachvollziehen, die konnte ich nicht verstehen. Es ist alles super schnell passiert. Also das, was du ja auch sagst, ne? Irgendwie hast du halt halbe Million neue Mitarbeiter weltweit. Und die waren vorher halt so 600, was ich schon dachte, das ist eine große Company. Mhm. Und dann bin ich irgendwann mal einen Schritt zurück und dachte so, okay, ich gucke mir das jetzt hier mal eine Zeit lang an. So, also ich versuche jetzt nicht, das Ding von vornherein irgendwie zu bewerten und irgendwie zuzumachen, sondern ich gucke mir jetzt mal das System, in dem ich jetzt da so reingerutscht bin, ich schaue es mir jetzt mal an und bin mal einen Schritt zurückgegangen. Und dann habe ich angefangen, so für mich dieses System mal zu hinterfragen und zu verstehen, wie es denn funktioniert. Und welche Mechanismen halten denn so ein System, also wenn ich von System rede, meine ich jetzt mal so den klassischen großen Konzern, ne, der sehr schwerfällig ist in seiner Struktur, sehr traditionell und auch teilweise sehr, sehr veraltet ist so in seiner Organisationsform. Ich schaue mir das jetzt mal an und ich versuche einfach mal die Mechanismen zu verstehen, die Menschen darin zu verstehen, warum manche Leute in so einem System arbeiten, warum das manche gut finden und warum das manche nicht gut finden. Dann bilde ich mir eine Meinung und dann treffe ich eine Entscheidung. So, und dann habe ich irgendwie das mir, ein Jahr war es knapp, habe ich mir das mal angeguckt und habe halt gemerkt, so, boah, krass, also A, dass halt in so einem System Hierarchie absolut das Nonplusultra ist, also ohne Hierarchie funktioniert es halt in so einem System nicht. Das bedeutet auch, dass du halt von Level zu Level zu Level springst sozusagen oder beziehungsweise um höher zu kommen, musst du halt immer wieder was liefern. Das sind Mechanismen, die geschaffen worden sind, die du bedienen musst, damit es eben für dich weitergeht so. Und auch so, wie viel Energie verschwendet wird, um dieses System und dieser Status quo halt auch aufrecht zu erhalten, was aber eigentlich gar nichts mit deiner innerlichen Arbeit zu tun hat. So, und diese Beobachtungen und diese Aha-Momente hatte ich halt immer häufiger in diesem Jahr, umso mehr ich in diese Beobachterrolle reingegangen bin. Und dieses klassische, wie man so schön auch sagt, up or out, also entweder du ziehst da mit und sagst, ja, also ich möchte mich auf jeden Fall in Anführungszeichen so entwickeln, dass ich mich aufs nächste Level begeben kann, war für mich einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, ey, das bin ich. Und dann habe ich mir das immer weiter angeguckt und irgendwann gab es halt diese Möglichkeit, zu überlegen, also entweder ich steige auf diesen Weg ein, also ich gehe auf diesen Pfad so und mache das ganze Ding mit und bediene das System oder ich gehe halt komplett raus so. Und das war für mich ein Jahr lang echt so ein Selbst-Coaching-Ding. Also ich habe mich so krass in dieser Beobachtungsrolle reingezwängt, weil man halt irgendwann funktioniert. Und ich dachte so, nee, ey, du kannst nicht einfach nur funktionieren, du musst auch mal irgendwie versuchen, das von außen zu sehen. Und dann habe ich halt mich mit ganz, ganz vielen Leuten außerhalb dieses Systems unterhalten, weil manchmal du den Blick verlierst, wenn du da so drin steckst. Und dann hat mir irgendeiner gesagt, und das war so mein Schlüsselmoment schlechthin, hat einer gesagt, weißt du was, dieses ganze Konstrukt Hierarchie und wie solche großen Konzerne aufgebaut sind und wie sie funktionieren, ist eigentlich wie ein hohes Gebäude. Und in diesem hohen Gebäude gibt es unterschiedliche Etagen. Und das Nonplusultra in so einem System ist halt, dass du von Etage zu Etage immer weiter höher kommst. Keiner garantiert dir aber, dass es oben geil ist und dass du da einen geilen Blick hast. So. Aber alles, was in diesem System geschaffen wurde und jeder Mechanismus, zielt halt und fokussiert halt darauf, dass du auf die nächste Etage kommst sozusagen. Aber jetzt überleg dir doch mal, Johanna, wenn du immer höher kommst und immer höher kommst und die Interessen immer mehr ich-bezogen werden und die Ellenbogen immer mehr ausgefahren werden und es immer mehr an deinem Stuhl gesägt wird. Jetzt überleg doch mal, du arbeitest darauf hin und du machst das und du investierst da Lebenszeit drauf und dann stehst du oben und denkst so, fuck, ich stehe auf dem falschen Gebäude. Mhm. Und dieses Bild hat sich so bei mir eingebrannt, wo ich gemerkt habe, so, ey, ich gehe nochmal mit einer ganz anderen Perspektive jetzt wieder zur Arbeit. Ich kann dieses System nochmal ganz, ganz anders für mich einordnen. Und eigentlich will ich gar nicht in so ein hohes Gebäude. Ich will eigentlich unten auf der grünen Wiese bleiben, so, wo ich so meinen Platz habe, rechts und links.
Ja.
Und das ist jetzt so voll der Deep Talk, aber es ist irgendwie so ein krasses, also es war so ein krasser Schlüsselmoment in dem Moment. Und das musste mir jemand von außen sagen. Und dann habe ich einfach das System für mich verstanden und habe entschieden so, ich will davon kein Teil sein, das funktioniert nicht.
Würdest du auch sagen, in dieser Zeit waren Titel mehr als die eigentliche Arbeit, die man verrichtet hat?
Ja, das war das, was so das Ziel halt von jedem ist, ne? Also dieses, du wirst über deinen Titel definiert, du wirst über deinen, also es gibt tatsächlich so ein Level, in dem du eingestuft bist, was auch ersichtlich ist für andere, was dann auch darüber entscheidet.
Also die Zahlen waren dann offen und man konnte geleistet hat.
Genau.
Mitarbeiter des Monats etc.
Solche Geschichten.
Wer von welchem Level auf welches Level gehoben worden ist.
Genau. Und dass es eigentlich gar nicht so wirklich darum geht, wie du dich inhaltlich entwickeln kannst, damit du eben auf dieses nächste Level kommst, sondern es war, wen du kennst und wer dich supportet.
Okay, daraus schließe ich auch, manche nehmen den Fahrstuhl, aber manche müssen dann die Feuerleiter nehmen oder dann das Treppenhaus. Ne? Und alle drei Wege führen zwar nach oben oder nach unten, aber mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit.
Genau. Und und ich habe halt irgendwann gemerkt, so, dass halt sich ganz, ganz viel eben, wie man das halt so kennt, sich über die Titel und über das Level definiert wird und das entschieden wird, ob du in Meetings reinkommst, ob du jetzt ein gewisses Level hast, ja, nein. Ob du in gewisse Kreise mit reinkommst, ob du in gewisse Projekte mit reinkommst. Und das hat alles dazu geführt, dass ich gesagt habe, so, was ist das hier für ein Mechanismus, ey? Also was ist das denn für ein in sich limitiertes Arbeiten auch? Also es geht gar nicht ums Inhaltliche hier, sondern es geht nur darum, was du auf deiner Visitenkarte stehen hast. Und das ist gar nicht mein Ding gewesen.
Und die Anekdote mit der Visitenkarte, kennst du American Psycho, den Film, wo dann Christian Bale sich da total einen drauf abfreut, wie seine Visitenkarte nicht nur gestaltet ist, sondern wie sie sich auch anfühlt. Mhm. Weil eins kann ich dir sagen, aus meiner Erfahrung heraus, auch eine Visitenkarte im ersten Stock fühlt sich ganz anders an, wie aus einem 20. Stock. Mhm. Und das ist ja auch schon mal ein Understatement, was man dann einfach mit sich bringt. Und ich habe den Eindruck, dass sich solche Systeme aus sich heraus auch nur ernähren können aus den Leuten, die auch daran glauben und sagen, genau das wollen wir halt weiter befeuern und befüttern, weil das ist ja alles nur, ja, es ist ja nur ein Konzept, was ja nur von sich selber ernähren und leben kann, wenn auch Leute daran glauben und gemeinsam an einem Strang ziehen.
Ja.
Oder in dem Fall auch, wenn man dann so diese Ellbogengesellschaft hat, sich gegenseitig halt an Stuhlbein möchte. Und ja, das ist dann auf jeden Fall so ein Up and Down, wie du gesagt hast. Und es heißt ja wirklich nicht, wenn du dann oben bist, dass du nicht nur aus dem falschen Gebäude stehst, sondern bist du denn auch wirklich dann glücklich und zufrieden mit dem, was du halt bis dahin leisten musstest.
Ja, genau. Und für mich ist auch so, also ich habe dann auch irgendwann so ein bisschen diese veraltete, ich nenne es jetzt mal Eigenlogik gesehen von so etwas, wo man einfach auch merkt so, Diese ganze Organisationsform, die bedarf so viel Energie und so viel Nonsens und Bullshit, um dieses Konstrukt aufrechtzuerhalten. Aber keiner hinterfragt das. Und ich habe mich irgendwann so richtig rausgenommen aus ganz, ganz vielen Prozessen. Ich habe dann irgendwann angefangen, auch nicht mehr dieses System zu bedienen. Und also im klassischen Sinne, dass ich aufgehört habe, mich bei irgendwelchen Calls mit einzuklinken oder irgendwelche Meetings mitzumachen oder auf irgendwelche E-Mails zu antworten, was diese Selbstverwaltung irgendwie aufrechterhält. So. Und ich habe irgendwann angefangen, mich da immer weiter rauszuziehen und wie viel Kapazität da einfach auch drauf geht auf diese Logik, die da geschaffen wurde, damit dieses System funktioniert, die für mich aber total Nonsens war. Also ich hatte so das Gefühl, ich beschäftige mich 80% damit, dieses System zu bedienen, damit es wie so ein Motor, ne, schön rund läuft, und 20% bin ich inhaltlich irgendwie für meine Kunden tätig. Und das wird immer mehr, Und dann musstest du noch eine Schulung machen und dann musst du noch ein Tool lernen und das noch, damit du das bedienen kannst und damit der Prozess eingehalten wird. Und es hat sich aber nie einer um mich herum gefragt, ey, warum? So diese Frage nach dem Warum hat kein Mensch gestellt. Und ich dachte so, ey, was ist das hier für eine Welt? Ey, also das ist gar echt strange.
Ich würde einfach vermuten, dass du dann halt so weit warst, dass du halt eine Selbstreflexion da an den Tag gelegt hast, wo jemand anderes einfach nur die Karriere vor Augen hat, um den nächsten Titel zu erreichen. Und wahrscheinlich war bei dir einfach die Luft raus. Du warst null motiviert, da halt weiter deine Energie, Zeit, Muse reinzustecken, weil du hast einfach nicht mehr den Gegenwert bekommen, den du ganz am Anfang dort gesehen hast. Ja. Eben noch vor der Übernahme, noch vor, bevor das alles zu groß wurde. Und ich, also mega interessant, was du erzählt hast von diesem Gebäude. Aber ich würde jetzt mal wieder zurückgehen auf dieser grünen Wiese, die du beschrieben hast. Und da stelle ich mir das so vor, dass du da jetzt auf einer Ebene bist und alle anderen interagieren auch an dieser Ebene. Und erzähl mir mal, wie jetzt dein Alltag aussieht, losgelöst von diesem Konzern, von dem Konglomerat, was übernommen worden ist, sondern jetzt deine aktuelle Situation. Wie sieht da jetzt dein Alltag draus aus?
Also erstmal ist es so krass agil geworden alles so. Also dieses, man spricht ja immer von Agilität, aber ich habe mich da auch ganz, ganz viel auch inhaltlich mit befasst vorher. Aber jetzt weiß ich, was das bedeutet so, weil wir sind einfach mal 7 Leute und wir haben halt nicht diese Organisationsstruktur, dass wir über eine Hierarchie funktionieren, sondern wir funktionieren alle zu 100% autonom. Also es gibt eben keine Rollen, es gibt keine Titeln, es gibt keine Hierarchie im klassischen Sinne, sondern wir sind alle selbst dafür verantwortlich, unsere Ziele zu erreichen, die wir uns aber auch selber setzen. Und wir sind so ein, ich würde sagen, so ein Kollektiv aus Menschen, die sich irgendwie gefunden haben, die alle aus so einem Bereich irgendwie kommen und oder aus unterschiedlichen Bereichen kommen und für sich einfach entschieden haben, ich funktioniere nicht in so einem alten System, ich will irgendwie viel autonomer und viel freier sein in dem, was ich jeden Tag tue. Und genau, und wir sind einfach sehr, sehr unterschiedlich und wir funktionieren sehr, sehr selbstorganisiert. Also zu uns kommt eben keiner und sagt, heute machst du das und das und oder das ist das und das ist deine Rolle und das ist dein Aufgabenbereich, sondern wir sind halt absolut hybrid unterwegs, wir sind sehr selbstorganisiert und wir machen einfach das, auf was wir so Bock haben, so in unserem Bereich. Also es ist jetzt auch wieder eine kleine Softwarefirma und wir machen halt, wie gesagt, viel für ganz, ganz unterschiedliche Kunden, aber in einer Kultur oder in einer Umgebung, wo wir selber alle das Gefühl haben, wir tun das fürs Team, aber wir tun es auch hauptsächlich für uns. So, und da gehst du halt nicht in irgendein System rein und bedienst ein System, sondern du machst das einfach so für dich. Und das ist für mich so eine, ich nenne es jetzt mal, neue Art der Selbstständigkeit, trotz Angestelltenverhältnis. Aber ich kann trotzdem, also ich habe ein Team hinter mir stehen, aber ich bin trotzdem zu 100% autonom.
Wie war denn der Switch jetzt, bevor du da angefangen hast? Konntest du das von jetzt auf gleich machen? Du hast jetzt erstmal gesagt, du hast ein Jahr erstmal in der Beobachtungsperspektive dir angeguckt, was da jetzt Phase war. Du warst dann nicht mehr glücklich, nicht mehr zufrieden. Mhm. Und wie ist dann der Wechsel zustande gekommen?
Also es gab natürlich irgendwann dann der Punkt, wo dir eben angeboten wurde, also wir haben irgendwann dann neue Arbeitsverträge ja auch bekommen. Also so diese alte Firma hat sich nach und nach aufgelöst in das Neue sozusagen. Und irgendwann kam der Punkt, wo dann eben der Manager, der für mich verantwortlich war, auf mich zukam und meinte so, Mensch, du hast ja hier so eine Nische aufgebaut. Wir wollen das auf jeden Fall, dass das weitergetragen wird, und hat mir irgendwie super viele Sachen da irgendwie versprochen und hätte da auch super viel für mich ermöglicht. Und ich hätte mich zwischen zwei Sachen entscheiden können. So entweder ich nehme die Stelle an oder ich gehe in eine andere Stadt und nehme dann die Stelle an. Aber auf jeden Fall kriegst du mehr Gehalt und auf jeden Fall kriegst du Verantwortung und steigst sofort ein Level höher ein und wir stufen dich höher ein. So. Und er war sich seiner Sache sehr, sehr sicher, dass ich sage, ja, go for it. So, ich mach das jetzt so. Und
das war nach einem Jahr, ne?
Das war
also
dann,
während du deine Selbstreflexionsphase.
Genau.
Der kann sich jetzt wahrscheinlich warm anziehen, ne?
Und dann stand halt so dieser, wörtlich gesprochen oder bildlich gesprochen, dieser Geldkoffer da auf dem Tisch. Und ich meine nur so, ey, ich hätte gern einen Exit. Und dem ist halt so das Gesicht runtergefallen.
Wie hast du dich gefühlt in dem Moment?
Es war sehr befreiend. Also er hat halt nicht damit gerechnet, weil er das so natürlich nicht kannte, ne, dass man sowas ausschlägt. Wie kann man sowas ausschlagen?
Wahrscheinlich warst du auch nicht die Erste an dem Tag, mit dem er solche Gespräche geführt hat. Und dann hatte der wahrscheinlich eine Bahn und alles so check, check, check. Und dann kamst du dahin.
Die haben natürlich das 2 Wochen lang mit allen gemacht. Und dann sind wir halt einfach da in dieses Gespräch gestartet. Und das war für ihn halt so ein Routine-Ding, ne? So, und ich bin da halt voll ausgebrochen und meinte so, ey, sorry, gib mir einfach einen Exit. Also lass uns einfach hier einen Deal abschließen, dass ich aus der Firma rausgehe, und also danke fürs Angebot, aber das ist nicht mein Weg. Und dem ist echt das Gesicht runtergefallen. Also der hat sich da super schwer getan, das nachzuvollziehen. Und da habe ich auch nochmal gemerkt, so, ja, du bist halt ein Teil von diesem System und es ist doch okay. Also ich will das gar nicht verurteilen, wenn Menschen sagen so, ey, für mich ist das absolut richtige Umfeld, so, ey, do it. Aber da habe ich für mich einfach gemerkt, so, nee, ich habe keine Lust, jetzt in diesem Level einzusteigen und Teil dieses Systems zu sein, weil ich auch das Gefühl hatte, du wirst da drin auch irgendwann zum Objekt, weil du bist immer im Außen, du musst immer das bedienen, was außen um dich rum passiert, aber diese Entwicklung von innen heraus, so dieses Autonomsein und diese Selbstorganisation, und das ist so Pseudo, also mir war das ist so ein Pseudo-Versprechen, mir war das viel zu gewollt, aber es konnte nicht umgesetzt werden. Und und dann habe ich gesagt, danke, ich möchte gerne einen Exit haben. Und dann bin ich Ende Februar, das war 4 Wochen später, bin ich dann ausgestiegen. Und dann dachte ich so, geil, jetzt hast du Zeit und Geld und jetzt gehst du in die Welt. Und dann kam leider Corona. Und dann musste ich mein Sabbatical leider im Hausarrest verbringen.
Ja. Hattest du denn die neue Stelle sicher bis dahin?
Ja, hatte ich schon. Also ich habe im März, Anfang März habe ich unterschrieben. Und diese Option ist tatsächlich auch über mein Netzwerk zustande gekommen. Cool. Also ich habe nicht speziell danach gesucht, weil ich bis dato auch noch nicht genau wusste, ey, was will ich denn eigentlich jetzt so? Also ich weiß, was ich nicht will, aber mir ist noch nicht ganz klar, was ich will, und bin dann auch schon natürlich in Bewerbungsgespräche gestartet, habe mir natürlich auch andere Sachen angeguckt und bin ganz bewusst mal so nach rechts und links ausgeschert und habe einfach gemerkt, wie katastrophal einfach manche Gespräche laufen und wie furchtbar manches Gespräch auch verlief, und dass ich auch einmal nach 5 Minuten auch wieder gegangen bin, habe gesagt, Leute, das können wir uns hier echt sparen. Also wie schlecht auch rekrutiert wird heutzutage, immer noch. Also das, ja. Und da habe ich dann nochmal für mich so rausgefiltert, so, okay, was ich dann auch nicht noch will. Und dann meinte ich so, eigentlich müsste ich mal wirklich in was ganz Kleines gehen. Und so bin ich einfach durch die Welt und habe Augen und Ohren aufgemacht und mit meinem Netzwerk gesprochen, und dann kam auf einmal diese Option um die Ecke.
Völliges Kontrastprogramm, ne?
Ja, genau. Und ich habe mir aber auch komplett Zeit gelassen dafür und habe mich nicht gestresst. Und ich wusste so, ey, du bist safe, ey, du hast jetzt eine Abfindung und du kannst einfach dir jetzt die Zeit nehmen und du kannst einfach so das ganze Jahr eigentlich überbrücken, und das geht schon irgendwie alles cool so, und habe mich komplett frei gemacht von diesem Druck jetzt auch und habe einfach alles auf mich zukommen lassen, und dann kam diese Option.
Und da hast du zugeschlagen. Ja.
Und dann haben wir uns mal zum Mittagessen getroffen und die hatten auch überhaupt nicht geplant, jemanden einzustellen. Und ich habe halt so gesagt beim Mittagessen so, ey, was ich mitbringe, was ich kann und worauf ich Bock habe und woher ich gerade komme. Und dann meinten die so, ist genau das, was wir brauchen. Und dann hat das halt so mega gematcht und und dann
ja, aber dann musstest du jetzt dein Sabbatical neben Corona halt komplett erstmal ad acta legen, weil du bist dann halt von Job in Job erstmal gegangen. Aber anscheinend hast du etwas gefunden, was dir genau einfach richtig angefühlt hat zu dem Moment. Ja. Wie lange bist du jetzt da?
Angefangen habe ich im Juni.
Okay, also noch sehr, sehr jung. Habt ihr das bisher nur reiner Digitalnatur gemacht oder warst du auch mal vor Ort und habt du das Team kennengelernt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jeden Tag im Büro gerade.
Okay.
Das ist mir auch super wichtig, dass ich einfach auch so alles aufsaugen kann, was halt so den ganzen Tag über da passiert. Welche Kunden haben die denn? Was machen die denn den ganzen Tag da? Wo kann ich denn meine Rolle finden? Weil es gibt einen Verantwortungsbereich, der mir zugetragen wurde und wo ich gesagt habe, darauf habe ich auch Bock und das ist auch so mein Commitment. Aber dieser Verantwortungsbereich, der verändert sich, der ist dynamisch so, ne? Also wie gesagt, es gibt nicht diese eine Rolle und das bist du jetzt und das machst du jetzt, sondern ich versuche einfach so dieses Team so gut wie es geht erstmal aufzubauen und von innen irgendwie so, ne, zu gucken, was braucht es denn und wer sind wir eigentlich und was macht eigentlich die Company und wo wollen wir eigentlich hin, so gemeinsam? Und das Erste, was ich halt so gemacht habe, ist, dass ich einen Teamworkshop gemacht habe, dass ich gesagt habe, ey Leute, lass einfach mal in einen Raum den ganzen Tag und gucken so, wer wir eigentlich sind und wo wir eigentlich hinwollen. So, weil ich so am Anfang das Gefühl habe, das ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen, aber halt super viel Potenzial irgendwie so drinsteckt. Aber lass das mal aufs Papier schreiben. Und dann überlegen wir uns, wo wir die Firma hin entwickeln, gemeinsam.
Ich hab den Eindruck, dass du vorher, bevor du dort angefangen hast, eine Nummer einfach warst, in so einem großen Konzern. Mhm. Und dann werden dann Vermerkungen gemacht, ne, aber immer zusätzlich zu dieser Nummer.
Ja.
Weil die Nummer hat dann vielleicht mal diesen Bedürfnis, dann muss dieses Meeting einberäumt werden mit dieser Nummer. Und dann treffen sich zwei Nummern und dann halten sie ihr Meeting und dann kommt dann wiederum eine Nummer X bei raus, weißt du? Und bei dieser Nummergeschichte kann es dann halt ins Geld wieder sein oder in einem Firmenwagen oder in diesem Stockwerk oder dieses Eckbüro und so weiter und so fort. Eine Nummer will eine Nummer, um eine Nummer zu sein.
Genau.
Und jetzt höre ich daraus, dass du in einem so bunt zusammengemixten Grüne-Wiese-Projekt reingekommen bist, wo du als Außenstehender nach so kurzer Zeit, Einarbeitungszeit, wo du selber erstmal lernen musst, so wer sind wir, denen schon sagst und mitgibst, hey, könnte das sein, dass das unsere Werte sind? Und das fühlt sich im kompletten Gegenteil als nur eine Nummer zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Und du bist halt so, du arbeitest halt von innen heraus und bist halt nicht im Außen, so wie man das so schön sagt, ne? Also du versuchst halt, jeder in seiner Art und Weise, wie er ist, halt irgendwie zu entwickeln und das Team an sich zu entwickeln. Und dabei bin ich halt so 100% autonom und kann auf dieser grünen Wiese halt jetzt mich ausprobieren und wir können Dinge testen, wir experimentieren ganz viel und dabei ist es jedem total egal, wer jetzt welche Rolle hat oder wer welchen Titel hat. Also bei uns sind auch die Rollen total offen. Also ich bin an einem Tag bin ich die Strategin, am anderen Tag bin ich die Projektmanagerin von Kunden, am nächsten Tag schreibe ich Texte. So, also es ist super, super dynamisch und sehr flexibel alles gehalten. Und jeder Einzelne kann sich halt auch in seiner Rolle weiterentwickeln. Und das ist unser Ansatz auch.
Finde ich mega interessant. Würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt in die Texterrolle reingehst, wer bewertet denn deine Arbeit und Arbeit, die dann vollbracht wird? Bist du dir da so sicher, dass du das dann auch so abliefern kannst oder stresst dich das, wenn du dich in solchen neuen Rollen wiederfindest?
Ja, also man guckt halt einfach, was braucht es? Und ich stelle halt ganz, ganz viele Fragen. Also das habe ich auch in den allerersten Monaten gemacht, Fragen zu stellen, um zu verstehen, wie kann ich was einordnen? Und wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, ein Projekt aufsetze oder einen Text mal verfasse oder mir strategisch zu dem und dem Punkt irgendwie Gedanken mache, dann challengen wir das halt oft in der Gruppe. Also dadurch, dass wir halt so wenige sind, geht das halt auch super gut. Ne? Also dann trommelt man mal alle zusammen und ich frage halt nach Feedback so. Also wie findet ihr das? Weil wir halt sehr, sehr demokratisch und solidarisch halt auch so arbeiten. Also jeder hat ein Vetorecht und jeder kann frei seine Meinung äußern und jeder kann Feedback geben Und da merke ich auch so, okay, auf welches Level muss ich denn so gehen, damit ich das sozusagen liefern kann, was auch gebraucht wird. So.
Also du fühlst dich dann einfach wohl in den neuen Herausforderungen, die du da siehst, und das stresst dich nicht schon vorher, sondern du lässt dich einfach erstmal drauf ein. Ja. Und wenn du mal Probleme hast, dann sprichst du die ganz klar an und dann sagst du, hey, ich habe mal was vorbereitet, das ist jetzt ein rougher erster Draft, aber was haltet ihr denn davon?
Genau.
Das ist schön zu hören. Ich hatte auch mal in der Automobilindustrie, da deckt sich das jetzt wieder mit dem, wo du da herkamst, mal eine Erfahrung gemacht. Und zwar war das ein Angebot als Festangestellter. Und das war auch, ich sag mal, zu damaligen Zeitpunkt lukrativ und hörte sich spannend an. Und dann habe ich gesagt, ich möchte aber noch nicht meine Unterschrift runtersetzen, sondern ich komme mal auf Eigeninitiative mal vorbei und dann testen wir das einfach mal. Einfach mal für 5 Tage. Das war dann, glaube ich, verteilt auf 2 Wochen. In dem Gespräch wurde schon mit dem Chef damals und mit der rechten Hand gesagt, was ich kann und was ich nicht kann. Weil die haben nämlich eine eierlegende Wollmilchsau gesucht. Und ich habe denen ganz klar gesagt, ich kann keine Texte schreiben. Wenn ich selber für mich Texte schreibe, ist das eine Sache. Aber die nach außen zu vertreten, die dann irgendwo dann abgegeben werden, wo das dann publiziert wird, wo dann der Name der Firma draufsteht, wo ich dann noch den grafischen Part machen musste, das ist eine ganz andere Herangehensweise und eine ganz andere Expertise. Und ich habe halt ganz deutlich gemacht, was ich kann und was ich nicht anbieten kann und auch nicht anbieten werde. Das Gespräch war erfolgreich. Ich wurde dann eingeladen zu den Probearbeiten, was ich ja initiiert habe. Direkt die erste Ansamplung war von der rechten Hand. Christoph, wir brauchen folgenden Text von dir. Und zwar ASAP. Ich so, okay, ich würde gerne das Gespräch mit dem Vorgesetzten plus den Chef jetzt mal einberufen. Dann sind wir da hingegangen und habe ich genau gesagt, wo das Problem gerade ist. Ich musste zum Erschrecken feststellen, dass sie das einfach hingenommen haben und dann haben wir einfach weitergearbeitet. Sprich, ich musste dann den Text nicht machen. Es wurden nicht 5 Tage, sondern es war genau dieser eine Tag und dabei ist es geblieben.
Ja.
Und ich finde das halt so interessant, dass du das dann beschreibst, dass du dich gerne auf sowas einlässt und diese Herausforderung suchst und so total viele Felder abdeckst.
Ja.
Und wenn mir das auch so kommuniziert worden wäre, dann wäre ich auch komplett anders drauf gewesen. Wenn ich aber schon dahin gehe und sage, hey, ich kann das einfach nicht, aber ich habe dort meine Stärken und ich bin gewillt, das zu lernen, hier Fortbildung damals und hast du nicht gesehen, dann wäre das ja was ganz anderes gewesen.
Ja.
Aber aus der hierarchischen Sicht her, nicht nur mit dem dicken Zeh ins kalte Becken immer kurz reinzutunken, sondern komplett reinzuwerfen, denke ich mir so, Moment mal gerade. So war das nicht vereinbart.
Und
im Nachhinein bin ich echt froh, auch diese Erfahrung gemacht zu haben. Und würdest du auch sagen, Johanna, du hast mal schlechte Erfahrungen gemacht, die du jetzt wieder als deine Stärke ausgeben kannst?
Auf jeden Fall. Also man entwickelt sich ja genau in solchen Situationen weiter, wenn man halt mal so diesen Spiegel vorgehalten bekommt in Situationen, wo man merkt, so, da ist kein Fit da. So. Und das ist für mich, also auch die letzten 3 Jahre, sowohl diese Zeit, wo diese Firma noch Eigentümer geführt war und ich mich wirklich komplett frei bewegen konnte, bis eben zu diesem Deal, bis eben dann alles eliminiert wurde und limitiert wurde. In diesem Zeitraum war das eine echt krasse Schule. Also sowohl in der Freiheit, die ich bis dato hatte und danach, was halt nicht mehr, wo ich nicht mehr so frei war, das hat mich beides extrem entwickelt und extrem mir den Spiegel vorgehalten, was ich nicht möchte und wie die Dinge verdammt nochmal nicht so laufen haben. Und das kann man ja auch nur dann für sich entdecken, wenn man halt mal in Situationen drin ist, wo man merkt so, ey, das passt nicht für mich. Und jetzt im Nachhinein bin ich echt dankbar um diese 1,5 Jahre. Also ich war in Summe 3 Jahre bei der Firma. 1,5 Jahre war wirklich vor Deal. Danach waren es nochmal 1,5 Jahre nach Deal. Und beide Bereiche sind für mich so prägend gewesen, dass ich gemerkt habe, okay, was ist möglich? Was kann ich? Auf was habe ich Bock? Aber auf was habe ich einfach so überhaupt keine Lust? So, wie soll mein Berufsleben verdammt nochmal nicht aussehen? Und das ist für mich so dieses unterm Strich, dieses die Sache, dass ich halt absolut nicht zu Hause in einem Konzern bin, dass ich halt nicht funktioniere in einem Konzern, dass ich in so einem großen, starren, veralteten Organisationsform, da funktioniere ich nicht. Da gehe ich ein, da bin ich in meinen Potenzialen total limitiert, ich kann mich nicht entwickeln und deswegen muss ich eben raus, wo ich halt zu 100% autonom bin. Und klar macht man auch da Fehler, keine Frage. Also für mich ist das jetzt auch eine unfassbare Umgewöhnung von einem 600-Mann-Team auf ein 7-Mann-Frau-Team. So. Und das ist für mich wie so eine Art Entziehungskur meiner alten Muster, weil ich mich schon in dieser Zeit, wo ich schon im Kopf gekündigt hatte, zwar davon entfernt habe und mich aus diesem Muster versucht habe rauszulösen, aber wenn du dann wieder so in dieses Machen reinkommst und in was Neuem drin steckst, dann merkst du mal, wie krass deine bisherigen Muster dich geprägt haben und vereinnahmen und wie du dich da wieder von lösen musst. Und wie ich mich jetzt auch lösen muss in diesem kleinen Team, weil ich dachte so, manche Dinge sind doch selbstverständlich. Und das sind sie einfach verdammt nochmal nicht. Ja. Und dieses Team ist halt so hochagil, dass die sich auch keine Pläne auf Papier machen, weil die sind nach 24 Stunden wieder obsolet. Und ich kam da halt rein und meinte so, okay, wir bauen die Unternehmensstrategie auf, ich mache mal eine PowerPoint-Präsentation. Und das war einfach so, alright, ich habe es denen erklärt und ich wollte sie alle an die Hand nehmen. Und das ist jetzt so das, was ich mir vorstelle. Und seid ihr so d'accord damit? Aber wir haben halt so viel nach dieser Präsentation gebrainstormt, dass diese PowerPoint-Präsentation schon wieder komplett obsolet war. Und das sind so Mechanismen und so Muster, wo ich merke, so, da muss ich voll raus. Ich muss komplett mich freimachen von dem Alten, was ich so gelernt habe, wie es anscheinend funktioniert. Und jetzt merke ich so, dass es einfach totaler Quatsch ist. Manche Dinge, nicht alles, aber vieles.
Es war ein Weg.
Ja.
Und dieser Weg hat dich dann auch halt zum Ziel geführt, ne? Mhm. Und wenn du sagst, du hast das da gelernt, vereinnahmt und einfach täglich an den Tag gelegt, das wurde auch von dir dann verlangt, weil
natürlich
nämlich die Uhrzeiten nämlich nach diesen genauen Kriterien dort auch angefangen haben zu ticken und weiterzulaufen.
Ja. Ja.
Und wenn du da mal ausgebrochen wirst, dann würdest du sagen, hey, Moment mal gerade, Johanna, komm mal wieder hier in Reihe und Glied, sage ich jetzt mal, weil dieses ausufernde Kreative, das war, ich sag mal, das war nicht, ein gutes Pferd springt nur so, wie es muss. Und wahrscheinlich haben diese ganzen Prozesse dazu geführt, dass diese Messlatte einfach niedriger angesetzt war, als du vielleicht selber wolltest.
Mhm.
Und jetzt wiederum, wenn du dich da als Corporate in ein 7-Frau-Mann-Team wiederfindest, ne, trotzdem diese Expertise, Professionalität durchgetaktet an den Tag legst, ja, vielleicht kriegst du dann mal so ein müdes Lächeln oder mal ein Meme-Charakter wieder gespiegelt. Aber das ändert ja nichts daran, dass du deine Herangehensweise, wie du sie gelernt hast, ist ja nicht falsch.
Mhm.
Wiederum kriegst du ein ganz anderes Feedback jetzt, wo du sagst, du könntest das ja auch persönlich nehmen, auf eine berufliche Art und Weise, wenn du gesagt bekommst, ja, aber jetzt nach deiner Präsentation machen wir jetzt nochmal eine anderthalbstündige Brainstorming-Session, die zweimal so lang ist wie deine eigentliche Präsentation. Und weißt du was? Es sieht danach komplett anders aus.
Mhm.
Ja, aber genau das ist doch das Ziel.
Mhm.
Weil nämlich genau da, wo gehobelt wird und diese Späne rausfallen,
ja,
das ist die kreative Arbeit,
ja,
weil es muss so einen Crunch geben,
ja,
wo Leute aneinander geraten, aber für das gemeinsame Ziel arbeiten, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Wege. Weil den Weg, den du gelernt hast, von den 7 Mann- und Frau-Team, ich glaube, nicht einer oder eine hat diesen selben Weg mal durcherlebt und durchexistiert.
Mhm.
Du hast es aber gemacht und kannst eine komplett neue Ansicht der Dinge reinbringen,
weil
die wahrscheinlich wiederum eine ganz andere Ansicht dieser Prozesse haben.
Mhm.
Und ich denke, das ist doch das, was es so reich an Informationen,
ja,
Kultur und Arbeitsweise angeht, dass du genau das mitbringst, was du gelernt hast, Stück für Stück ablegen wirst, aber das dann adaptierst mit dem Guten, was du behältst, mit dem Guten, was du jetzt lernst.
Mhm.
Und du hast es da vorhin auch gesagt, dieser ganze Weg, den man geht, durch diese Konzerne, ja, da steht ein Name drauf.
Mhm.
Ich möchte nach meiner Arbeit beurteilt und gesehen werden, und nicht nach meinem Lebenslauf.
Mhm. Ja.
Und da ist es mir egal, wie groß dieser Konzern war oder ist oder wie klein dieses Startup-Team ist oder wie groß es sein wird.
Mhm.
Aber in dem Moment, wo ich mich da gerade befinde,
wenn
ich Spaß an dem habe, wo ich arbeite,
ja,
das ist eigentlich ein Paradox.
Mhm.
Arbeit ist Arbeit und Spaß ist Spaß.
Mhm.
Deswegen heißt Arbeit Arbeit und nicht Arbeit gleich Spaß.
Ja.
Du kannst es aber so machen, dass es dir dann angenehmer ist.
Mhm.
Weil, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir ist es immer schon so gewesen, wo ich noch nicht selbstständig war, also noch nicht glücklich war. Ich wurde erst glücklich, als ich in die Selbstständigkeit gekommen bin.
Mhm.
Ich habe mein Glück nicht in die Festanstellung gefunden.
Mhm.
Ich habe es lange probiert. Wir haben einfach nicht zusammengepasst.
Ja.
Ich habe versucht, immer meine Arbeit von der Zeit her in meiner Lebenszeit zu minimieren, weil mir Arbeit keinen Spaß gemacht hat. Also habe ich dann meine Kreativität in meinen Hobbys ausgelebt. Ich habe designt nebenbei, Musik gemacht, Videos gedreht, bis ich gemerkt habe, dass das keine Arbeit für mich ist. Das ist für mich so ein Oberbegriff wie Kunst. Und da konnte ich es nicht sein lassen und ich wollte noch mehr Zeit investieren, die ich von der Arbeit her abziehen wollte. Das eine hat aber mir das Geld eingebracht, was mir aber keinen Spaß gemacht hat. Ja. Das andere hat meine Zeit und mein Geld konsumiert. Ja. Aber es hat mir gleichzeitig Spaß gemacht und meine Zufriedenheit gesteigert. Als ich das mehr und mehr realisiert habe, als ich auch in meinen Fokus geguckt habe, wo stehe ich eigentlich gerade mitten im Leben? Was macht mir Spaß, was macht mir weniger Spaß? Und ich dachte, das ist doch eigentlich falsch. Wieso versuche ich krampfhaft, meine Arbeitszeit so gut es geht zu minimieren, weil mir das keinen Spaß macht und es irgendwo zu kanalisieren, was mir kein Geld bringt?
Ja.
Also habe ich mich irgendwo in der Mitte getroffen. Und zwar wollte ich dieses Strukturelle, was Kunden erwarten, möchten ich auch von meiner Arbeit, auch an mir selber als Person, als Leistung, die ich erbringen möchte, als Anspruch, den ich an den Tag lege, den möchte ich anbieten mit einem Price-Tag dran. Wiederum kommt das aus der kreativen und der Kunstschaffenden mit rein, indem ich nämlich mein selbstbestimmtes kreatives Leben zu meinem Business machen wollte. Ja. Und da haben sich zwei dann getroffen. Und ich merke dann so die Parallele auch zu dir, wie du es beschrieben hast.
Ja.
Das hast du nicht in dem Konzern gefunden. Und wahrscheinlich, wenn du es einmal gesehen hast mit offenen Augen, dann wirst du es immer wieder finden.
Ja.
Das ist dann dieses Paradox, wenn dir einmal was Negatives aufgefallen ist, dann produzierst du selber schon hoch. Du willst es sehen. Das hast du dann nicht mehr gehabt, als du in diesem kleinen 7-Frau-Mann-Team reingekommen bist, weil da hattest du keinen Grund, diese alten Geister, die du gerufen hast, nochmal aufzurufen. Weil wahrscheinlich werden neue Punkte kommen und es werden auch Eckpunkte sein, die dir dann nicht gefallen werden. Die Sache ist aber, fallen die so wieder ins Gewicht, wie wenn du nur eine Nummer bist bei 600 Mann, oder kannst du mal eben Face-to-Face-Gespräch führen, direkt mit dem Verantwortlichen und sagen, hey, ich habe gerade ein Problem, da komme ich nicht weiter, oder das stört mich da gerade.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass, dass man halt in Situationen gereinredet oder an Punkte kommt, wo mal was eben nicht funktioniert, das ist ja eigentlich voll gut. So. Also ich glaube aber auch, dass diese hundertprozentige Autonomie, die wir halt einfach haben und die wir auch leben, dass die halt schon ganz, ganz viel abfedert. Also dass du gar nicht so weit an den Punkt kommst, wo du sagst, so, das ist jetzt falsch gelaufen zum Beispiel. Also wie gesagt, so dieses richtig und dieses falsch sehe ich gar nicht. Ich finde eher so, funktioniert es für uns oder funktioniert es nicht für uns? Und diese Freiheit, Dinge ausprobieren zu können, ich finde, das federt halt eben schon ganz viel ab, bevor man sagt, das war jetzt ein Fehler. So, also wir sind auf dem Weg dahin schon sehr, sehr reflektiert und überlegen uns so, okay, taugt uns das was? Und wir challengen halt immer unsere Entscheidungen und wir versuchen aber auch mit dem Kunden so zu sein, also das, weil das einfach so unsere Philosophie und Kultur ist, wo wir aber auch schon relativ viel abfangen können, wo wir merken, also wenn wir schon merken, das geht in eine Richtung, wo es irgendwie nicht mehr funktioniert, dann können wir halt relativ schnell umdrehen und die Richtung wechseln oder einen anderen Weg einschlagen oder es wieder passend machen. Also wir kommen gar nicht an diesen Punkt, wo wir sagen, das ist total falsch oder das ist total scheiße gelaufen. Klar, passiert's mal, aber wir sind so dafür sensibilisiert, dass wir auf dem Weg dorthin schon, weil wir so viele Fragen stellen und uns selber immer wieder challengen, da so ein bisschen, ich will nicht sagen gesaved davor, aber doch so ein bisschen reflektierter.
Aber die Fehler kriegst du sofort zu spüren in so einem kleinen Team.
Ja, also natürlich, aber
und das ist gut.
Das ist super, weil du lernst ja aus Fehlern, wie man so schön sagt. Und das ist halt vorher zum Beispiel in diesem großen System halt irgendwie so halt gar nicht möglich gewesen, weil du ja immer auf diesem Leistungsding drauf bist, ne? Also du hast halt deine Mechanismen, du hast deine Prozesse, du verlässt nie ausgetretene Pfade, also funktionierst du ja auch nur und machst entweder die gleichen Fehler, die andere schon vor dir gemacht haben, oder du bist halt einfach perfektionistisch und funktionierst. So.
In diesen Konzernstrukturen,
ja.
Dein Fehler in deiner Position, in dem Level, wo du dich dann gerade befunden hast, den wird nicht den Aktienkurs auf einmal in die rote Zahlen bringen, egal was du gemacht hast. Weil nämlich in diesen Positionen die Fehler, die man machen kann, die sind, ich würde nicht sagen, einkalkuliert, aber die sind sehr überschaubar. Aber du lernst nicht sofort daraus, weil jemand anderes, der das dann damit gearbeitet hat und wiederum mehr drauf gemacht hat, auf einem anderen Level, mit jemand anderen drüber gesprochen hat, wenn der dann mit diesem Fehler, den er dann nochmal multipliziert hat, mit seiner Meinung, mit dem, dass er einsteht, der kann stehen und fallen und der kriegt die zu spüren. Aber das ist ein ganz anderes Level, wo wir gerade interagieren. Und eben, ob du jetzt ein Ein-Mann-Selbstständiger bist oder dein Team aus 7 Personen, dort kriegst du diese Fehlerkultur erfahrbar gemacht und ich finde das sogar extrem gut und extrem wichtig. Schön, dass du gesagt hast, dass ihr probiert, immer mit Fragen zu gucken, weil Erwartungsmanagement, was wird erwartet, was macht, natürlich ist das wichtig und gut. Ich muss ja sagen, dass ich in meiner kompletten Laufbahn immer darauf erpicht war, zu gucken, wo kann ich welche Fehler machen und welche Resultate ergeben sich daraus und wie tief falle ich. Als Beispiel, wenn ich mir vorgenommen hätte, ich nehme mir jetzt einen 7-stelligen Kredit auf. Sei mal dahingestellt, ob ich den überhaupt bekommen hätte oder nicht. Aber ich würde mich mit Freunden zusammentun, ne? Und wir würden Geld beiseite tun und dann investieren. Und dann auf einmal merkt man, es funktioniert nicht nur mit den Leuten, sondern das Geld war schon ein Problem, die Erwartungen waren ein Problem. Und dann wäre nämlich die Höhe an dem, wo ich dann hingefallen wäre, so extrem hoch und so gravierend, dass ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben sowas machen würde. Weil das nämlich einfach an einem falschen Zeitpunkt zu früh mit zu wenig Expertise und Wissen ist das passiert. Deswegen suche ich mir bewusst schon Sachen aus, wo ich dann noch immer noch mein Gesicht wahren kann. Als Beispiel, wenn ich irgendwo damals mal nicht genau wusste, als ich noch Print gemacht habe, ja, das ist auch schon urlange her, aber es hat mir Spaß gemacht, weil das war so ein physisches Medium, dann 300 Gramm, 350 Gramm so mit den Kunden reden, ne? Ich fand das irgendwie, das hatte was Erfüllendes an sich, dass du das dann als Printprodukt vor dir hattest und dann konntest du es anfassen. Wenn dann mal bei deinem Schnittprogramm die Schnittmaske nicht richtig gesetzt war und alles wegen dir 2 Millimeter falsch gesetzt worden ist und dann irgendwie der Folienglanzlook irgendwie nicht genauso ist, wie du es wolltest, ne? Und der Kunde das dann sieht, ne? Dann kriegst du sofort erfahrbar, hey Christos, beim nächsten Mal, ne? Da ist noch Luft nach oben. Aber diese Fehler, die ich da gemacht habe, war ja, weil ich etwas wollte, um dem Kunden zu präsentieren und dementsprechend meine Expertise einfach in dem Programm noch nicht war. Ich habe mir das PDF nicht richtig durchgelesen. Dann war das PDF X3 war einfach ein falsches Format, damit die Druckerei nicht klargekommen ist. Dementsprechend konnte ich daraus lernen, dass ich sowas beim nächsten Mal einfach besser mache. Das heißt, die Fallhöhe von dem Beispiel mit dem Millionenbetrag oder diesem Peanuts-Betrag bei einem Druckflyer pro 200, 500 Auflage, sage ich mal, der ist gering. Aber von dem Learning her hat mir das auf dem Weg so viel beigebracht, dass ich nämlich genau weiß, wo ich mir die Finger verbrennen kann und wo ich es lieber lassen sollte. Und ich finde, die Fehler, man muss Fehler machen. Weil wenn du nur die ganze Zeit erfolgreich bist und etwas schaffst, dann weißt du ja nicht, wieso du das machst. Du kannst daraus keine Regel ableiten. Du kannst daraus nicht sehen, ist es gut oder schlecht gelaufen als vorher. Nee, wenn es immer gut läuft, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wenn dann mal ein Fehler passiert, dann zieh dich mal lieber warm an.
Ja, und dann kommt die Konsequenz auf dich eingeprasselt, ohne Vorahnung so. Aber das ist ja auch genau das Ding, wenn du eben dich ausprobieren darfst und merkst so, ey, das funktioniert nicht oder das funktioniert sehr gut, dann lernst du ja auch diese Fähigkeit auch, ne? Also mit Fehlern umzugehen. So, das musst du ja auch erstmal lernen. Und das ist so etwas, was halt wir im Team einfach auch jeden Tag leben. So dieses, versuch's aus, mach ein Experiment, versuch dich da drin, setz dir aber einfach ein Ziel, das ist wichtig so. Also deswegen darf auch jeder bei uns sich in unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln. Also ob jetzt der Frontend-Entwickler irgendwie noch, keine Ahnung, UI, UX lernen möchte oder noch irgendwie was komplett anderes machen möchte, steht jedem frei zu. Oder ob jetzt die Grafikdesignerin, die auch eben klassisch aus dem Printbereich kommt, jetzt sagt, ey, ich habe aber auch voll Bock, irgendwie ein bisschen im 3D-Bereich was zu machen, so für unsere 3D-Visualisierungen. Wenn sie da drauf Bock hat, dann soll sie das machen. Und dann lernt sie halt auch die Fähigkeit, in diesem neuen Bereich Fehler machen zu dürfen und mit diesen Fehlern dann auch umzugehen. Das ist ja auch die Kunst dabei so. Und dann entsteht ja Reibung. Und dann hast du ein Team, was halt hochgradig divers ist, aber auch sehr transformational. Und das ist halt so unser Ansatz, dass wir sagen, wir können gar nicht in unserer Rolle stehen bleiben oder uns irgendwelche Prozesse irgendwie auferlegen oder uns irgendwelche Verantwortungsbereiche auf einen Zettel schreiben. Und das machen wir dann und daraus bewegen wir uns nicht mehr, weil durch dieses, ich sag mal, Erfahrungen machen, klingt ein bisschen besser wie Fehler machen, werden wir halt einfach sehr, sehr breit aufgestellt. Also wir sind komplett auch transformational, weil wir uns eben nicht in dieses eine Thema irgendwie nur reinentwickeln und nur an dieser einen Seite irgendwie Fehler und Erfahrungen machen, sondern halt in allen Bereichen, die wir ausprobieren, in jedem neuen Experiment, in jeder neuen Zielsetzung, Weiterentwicklung, Potenzialentfaltung, whatever. Aber dadurch sind wir halt relativ dynamisch und transformational. Das ist so einer meiner Lieblingswörter dieses Jahr, weil ich finde, und das ist das Schöne gerade daran, weil wir halt so wenige sind, können wir das so sein und können wir so arbeiten, dass wir halt, egal was passiert, um uns herum, im Außen, so ne, auf dem Markt oder beim Kunden oder allgemein so in der Softwareentwicklung generell, wir können halt auf alles relativ schnell, flexibel, agil reagieren, weil wir vorher uns ausprobiert haben und ja, Fehler gemacht haben und ja, Erfahrungen gemacht haben und uns eben nicht in irgendwelche Nischen reingedrückt haben und da geblieben sind, sondern so dieses, ja, vorangehen und weiterentwickeln und ja, dynamisch einfach und flexibel zu bleiben für das, was halt jetzt einfach verdammt nochmal in dieser Welt gerade passiert und was da einfach auch noch so kommt. Und das sind halt so zwei Welten gerade, die ich halt so sehe, also so vorher die Welt, wo ich drinne war und das, was ich jetzt halt so gerade mache. Und das ist halt so dieser, und das ist für mich einfach auch so dieser Erfolgsgarant, glaube ich, für Firmen, um sich für die Zukunft aufzustellen und auch erfolgreich in der Zukunft zu sein, ist nämlich der Punkt, dass du relativ schnell auf Veränderungen reagieren kannst, dass du transformational wirst und bleibst. Und das ist halt so in meinem Team einfach so krass vorhanden. Und ich weiß nicht, ob das mit 20 und mit 50 und mit 100 Leuten noch so funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber für mich ist es einfach gerade ein absoluter, wichtiger Punkt, an dem wir stehen, wo wir merken, wir sollten jetzt einfach Fehler machen oder jetzt uns in neuen Dingen auszuprobieren, weil A, das Thema Hierarchie und dieses ganze überholte Organisationsstrukturding, das funktioniert so nicht mehr. Und wir sind halt jetzt so für uns einfach gerade dabei zu definieren, ja, wie sieht denn die neue Arbeitswelt aus? Und braucht es denn das Alte noch? Und,
super spannend aktuell.
Und deswegen sind wir so im Ausprobiermodus und deswegen sind wir auch in so einem Erfahrungsmodus, wo auch mal Fehler passieren. So, bitte, ne?
Ich finde das auch extrem mutig von dir, Johanna, dass du nämlich dieses Angebot abgelehnt hast von der vermeintlichen Sicherheit, die du halt gespürt hast. Ne?
Ja.
Drei Jahre warst du da und dass du dich dann entschieden hast, hey, einen Moment mal, ich habe das jetzt mal ein bisschen länger begutachtet und ich bin einfach, ich sehe mich hier nicht mehr. Mhm. Und dann bist du während der Corona-Krise, ne, in ein sehr kleines Unternehmen, sehr kleines Team gegangen, was eben nicht diese vermeintliche Sicherheit dir bieten kann, was nämlich ein Konglomerat an Konzernen angeht. Und sei mal dahingestellt, wie es dann auch wirklich, wie der Wind dann weht, wenn sie dann halt aufgekauft, übernommen werden, ja, und was dann nämlich für auch Entlassungswellen passieren können und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Ich wollte dir halt wirklich einfach nur mal noch aussprechen, wie mutig ich das von dir finde, dass du nämlich diesen Switch erkannt hast und dann auch noch gemacht hast, weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja.
Was würdest du jemandem raten, der sich da die Gedanken mal gemacht hat, aber noch nicht sich sicher ist? Mhm. Was wären so Anhaltspunkte, wo man erkennt, wann man was machen kann und wann man ruhig mal Erfahrung/Fehler machen darf.
Also ich finde, wenn man sich einfach mal anguckt, in was man eigentlich so drinsteckt, ne? Also sich mal so wirklich aus der Metaebene so mal sich das alles anschaut, was jeden Tag so um einen rum passiert. Also es kann ja auch eine kleine Firma sein, die so mega...
Oh ja.
Das müssen nicht nur Konzerne sein, wir haten hier sogar Konzerne, aber das können auch andere Companies sein.
Ja, klar.
Aber wenn man einfach mal diesen Schritt zurückgeht und sich einfach mal anguckt, wie funktioniert das denn hier, dieses System, in dem ich gerade so drinstecke, also im Sinne von Unternehmensstruktur und die Leute, die jeden Tag um mich rum sind. So, guck dir das doch mal an. Also versuch doch mal diese Beobachterstellung mal so da mal reinzugehen und sich das mal von außen versuchen anzugucken. Es ist schwer, wenn man auch sehr lange in sowas schon drin ist, aber geh mal diesen Schritt zurück. Und ich habe vorher auch nicht gewusst, auf was ich mich einlasse und was mich da erwartet und ob mich das glücklich macht. Aber ich wusste halt ganz genau, was ich nicht möchte. Und selbst das sich mal auf den Zettel zu schreiben, hilft ja auch schon mal manchmal eine Position zu finden und sich selber mal einzuordnen, wo stehe ich eigentlich gerade und wo will ich denn eigentlich hin? Also was will ich nicht so in dem Sinne? Und auch mal sich komplett von diesem Druck auch frei zu machen, dass man sich auch mal eine Pause gönnen kann und dass du dir auch mal Gedanken dazu machst, so ey, wie soll denn diese nächste Firma aussehen? Also welche Firma suche ich denn dann oder was muss die denn mir bieten können? Auf was lege ich denn Wert? Also ist es tatsächlich diese angebliche Sicherheit, die man in Konzernen hat, wo man eben das feste Gehalt hat und das gute Gehalt, keine Frage. Und diesen angeblich sicheren Job, aber es ist einfach verdammt nochmal nichts mehr sicher in dieser Welt so. Und für mich ist einfach die Frage, genau, was ist für dich wichtig? Also ist es für dich wirklich, dass du dich frei entfalten kannst, dass du autonom bist, dass du deine Ideen, die du hast, auch kommunizieren kannst und dass du dich da mal drin ausprobieren kannst? Oder brauchst du ein Umfeld, wo man dich wirklich an die Hand nimmt und sagt, okay, ich brauche von dir jetzt das und das und das und dann kannst du performen? Also A, was ist man eigentlich für ein Mensch so in der Arbeitswelt? Wie arbeitet man gerne? Welches Umfeld brauche ich? Und welche Company passt zu mir so? Also welche Kultur und welche Werte sind mir auch wichtig und so? Und das würde ich einfach mal runterschreiben und dann sich auf die Suche begeben. Und ich würde das lange bevor machen, also lange bevor man eben in Bewerbungsgespräche geht, dann, also das würde ich davor machen, weil dann hast du wie so eine innere Checkliste, die man dann innerhalb des Gesprächs so ein bisschen abhaken kann und dementsprechend die Fragen stellen kann. Und da trennt sich dann ganz, ganz schnell die Spreu vom Weizen. Also wenn du für dich irgendwie entschieden hast, was du nicht möchtest und was du möchtest, dann wirst du relativ schnell in den Bewerbungsgesprächen rausfinden, ob das die Company ist, ob sie dem nahe kommt, was du auf deiner Liste stehen hast und oder nicht. So.
Ich kam noch von der Zeit, da habe ich Bewerbungen postalisch verschickt. Heute kostet eine Briefmarke 80 Cent. Was hat sie vor 15 Jahren gekostet?
Keine Ahnung.
Die Hälfte vielleicht, ja. Du hast es ja auch gerade gesagt, dieser Prozess, wenn du dir erstmal aufgeschrieben hast, sprich visualisiert hast, ne? Also nicht nur vor deinem inneren Auge, wie du es da siehst, wie du dich sehen willst, sondern auch einmal dir niedergeschrieben hast, was du möchtest und was du nicht möchtest. Mein Fehler, den ich da schon gelernt habe, war, der hat mich nämlich immer 40 Cent, also eine Briefmarke, gekostet. Ja. Zwar nämlich immer die Bewerbungen, die ich weggeschickt habe, die dann aber nichts wurden. Das war ein Fehler. Es war Geld, was ich in die Hand genommen habe. Ich habe es weggeschickt, ja, es war weg. Und das war ein Learning, den ich daraus gezogen habe, weil etwas hat nicht gepasst. Wenn ich nach Feedback gefragt habe, habe ich wieder gelernt. Und wenn ich jetzt wieder das in Gewicht ziehe, wie viel habe ich investiert an Zeit, an Geld, ja, und wie viel habe ich daraus gewonnen an Erkenntnis? Dann waren es 40 Cent. Das war jede Briefmarke, die ich verschickt habe. Mhm. War immer ein Learning. Mhm. Und für jemand anderen war das dann anscheinend, wir passten nicht, fehlerhaft und so weiter und so fort. Aber diese 40 Cent damals, mal, ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen, es war ein bestes Investment. Mhm. Weil da wusste ich nämlich dann auch ziemlich schnell, was klappt nicht und wieso klappt es nicht. Mhm. Und auch heute noch, wenn ich Projektanfragen habe, die noch nicht in trockenen Tüchern sind, da werden noch keine Sektflaschen rausgepackt und Korken geplatzt, weil das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Mhm. Und jedes Mal, wenn es nicht geklappt war, habe ich nach einem Feedback gefragt. Wieso hat es denn nicht geklappt? Und wenn man da nämlich dann erfährt, woran das lag, ob das jetzt intern verschoben worden ist, ob der aktuellen Corona-Lage oder der Headhunter hat missgebaut oder das wird dann doch intern geregelt oder einfach ein anderer Freelancer. Hey, dann go for it. Viel Erfolg damit. Aber wenn ich dann weiß, woran es lag, das ist wieder ein Learning gewesen. Und wie viel habe ich investiert? In dem Fall nur meine Zeit, aber meine Zeit auch nur gering, weil nämlich das wusste man von Anfang an. Lässt man sich drauf ein? Ja oder nein? Wie viel Call waren das? Ein oder zwei? Ein Interview? Ist in Ordnung.
Mhm. Ja. Also den Invest, den man ja heute geht, ist halt einfach die Zeit. Aber was du halt rausziehen kannst, ist die Erkenntnis, passt oder passt nicht. Und ich finde einfach, dass man sich halt überlegen muss, so, ey, mit was willst du halt deine Zeit füllen? Also, und ich finde halt auch dieser Shift, den viele einfach noch nicht haben, ist, dass du, dass die Firma einfach auch dein Umfeld ist, in dem du einfach super viel Zeit verbringst. Also entscheidest du, was für dich wichtig ist. Und dass man so in Bewerbungsgesprächen reingeht und sagt so, ey, die wollen mich oder die brauchen jemanden und ich entscheide, ob das für mich passt oder nicht und nicht andersrum. Also so dieses vielmehr mit einem Mindset reinzugehen, zu sagen, also wenn ihr nicht mindestens 80% das, was ich auf meiner Liste habe, erfüllt, sorry, dann seid ihr bei mir halt auch nicht weiter. Mhm. So, und das habe ich halt am Anfang noch nicht so gehabt. Also ich hatte so meine Liste und dachte so, okay, das kann ich dann schon auch, da kann ich mich dann anpassen oder das kriege ich dann schon irgendwie hin. Und ich dachte so, ey, nee, ich muss da anders rangehen. Und das kann ich halt auch nur jedem empfehlen, dass wenn du halt dir diese Liste machst, dann hast du ein ganz anderes Gefühl, auch im Gespräch, weil du weißt, was du willst. Und wenn du merkst, dass das die Company dir nicht bieten kann, so dann next. Also dann, warum sollst du da rein investieren in etwas, was nicht zu dir passt? Also was nicht mindestens 50% deiner Liste irgendwie erfüllt, so. Und die Firmen müssen sich einfach anders aufstellen und die müssen einfach verstehen, dass es Kandidaten einfach auch gibt, die sagen so, nee, das und das und das, es tut mir leid, das könnt ihr mir nicht bieten und dann kommt ihr nicht bei mir in die engere Auswahl, so. Und deswegen habe ich auch dann relativ schnell auch mal ein Gespräch abgebrochen und habe gesagt, so, wisst ihr was, Leute, das war auch, auch sehr spannend, klassische Consulting Agentur, auch sehr, sehr klein gehalten, haben sich mit ganz vielen Werten auf der Webseite geschmückt und was wir ja alles Tolles machen. Und dann habe ich das einfach mal auf Herz und Nieren geprüft und die sind knallhart durchs Raster gefallen bei mir, durch meine Liste, wo ich einfach nach 5 Minuten gesagt habe, als dann die Frage kam, welches Tier wärst du gerne, wenn du ein Tier wärst, wo ich einfach gesagt habe, so,
warte mal,
sorry.
Das war eine Interviewfrage.
Das war eine Interviewfrage, wo ich mir dachte so, okay, also stopp. Okay, stopp, alles nochmal auf von vorne. Was ist das für eine Frage? B, was zieht ihr da draus, wenn ich jetzt Pinguin oder Pferd sage? Ist doch völlig egal. Aber okay, Leute, wir können das hier jetzt beenden.
Sehr so. Strange.
Und dieses Gefühl kriegst du halt irgendwann, wenn du halt noch nicht weißt, was du willst, dann geh in ganz viele Gespräche rein. Also mach dir diese Liste vorher. Das reicht dir auch zu wissen, was du nicht willst. Ne? Du musst ja auch nicht irgendwie auf der Pro-Kontra-Seite gleich viel stehen haben. Ja. Du kannst ja auch genau für dich die was du nicht willst. Und durch diese vielen Gespräche erfährst du halt dann, was dir wichtig ist. So.
Ja. Also, was du gerade beschreibst mit diesen komischen Fragen, die gestellt worden sind. Ne? Wenn ich jetzt halt ich wurde mal gefragt, ja, welche Bands hörst du denn gerne? Mhm. Ich so, okay, Pink Floyd, Doors und Metallica.
Das geht ja gar nicht.
Dann, welche Filme guckst du? Und ich so, Moment mal gerade, also können wir jetzt mal darüber reden, wie ich jetzt hier reinfinden kann und wie ich meine Expertise dementsprechend auch an den Tag legen kann? Mhm. Weil ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl, dass ich nicht weiß, was von mir verlangt wird. Ja. Weil dementsprechend kann ich dann auch wieder für mich entscheiden, was ich von euch verlange.
Ja.
Und hey, lass uns doch das erst besprechen und danach können wir gerne über Favorite Cocktail, Bücher, Podcast und was weiß ich für Empfehlungen sprechen. Aber aktuell auf dem Tisch liegt was ganz anderes, weil ich kann nicht aus diesem Gespräch rausgehen, wenn ich nicht genau exakt weiß, ob das so zusammenpasst. Weil ganz im Ernst, Johanna, wenn du was gegen Metallica hast oder egal, was ich gerade aufgezählt habe, ne, dann ist das deine subjektive Meinung und die darfst du auch haben. Mhm. Aber wenn wir jetzt dann im Business sind, dann spielt das null eine Rolle, was du für Musik hörst. Das ist mir völlig egal, weil deine Arbeitsleistung hat nichts damit zu tun, ob du Metallica, Justin Bieber hörst oder weiß was ich was. Mhm. Sobald du deine Expertise, und zwar nicht redaktionelle Arbeit bei irgendeinem Musikanbieter bist oder Verträge ausmachst mit Künstlern, sondern eben strategische Aufbereitung von damals VR-Welten oder dem Kunden halt jetzt bewusst zu machen, wie wichtig nämlich diese Konzepterstellung ist, inklusive User Experience Design plus diesen Frontend-Entwickler, da spielt diese Art von Frage oder welches Tier du bist,
das ist geil, ne?
Absolut keine Rolle. Von daher, das können wir gerne beim Feierabendbier besprechen, ja, aber nicht während einem Vorstellungsgespräch.
Und das ist ein Fragebogen gewesen, den die einfach komplett runtergerattert haben. Da waren noch mehr so spannende Fragen drauf, aber ich dachte so, what the fuck, ey, also was
Beschreib dich mit Adjektiven. Stärke und Schwächen. Wo siehst du dich in x Jahren? Denke ich mir so, okay, alles klar, was ist das für ein Fragekatalog?
Ich musste so innerlich, ich musste so lachen und ich habe versucht, echt auch professionell zu bleiben und meine dann auch so, sorry, wir können das hier beenden, das macht keinen Sinn. Aber das prägt dich ja auch und dann lernst du ja auch so, auf was du auf der Suche bist. So, ne? Also ich finde halt einfach, wie gesagt, wenn jemand irgendwo drinsteckt und denkt so, boah, ich bin hier irgendwie nicht happy, also es gibt einfach nichts Besseres, wie einfach sich das mal von außen anzugucken und sich auf den Zettel zu schreiben, so was einem so nicht passt und dann damit auf die Suche zu begeben.
Also wenn es so plakativ gemacht wird, ne, dann kann es nur ein richtig grünes Haken bei dir sein, so nach dem Motto, nein, da will ich nicht, aber ein rotes Warnsignal für alle anderen, wenn man so eine Frage irgendwie nur auch nur ansatzweise hört, weil wer weiß, was sie sich dabei gedacht haben, aber es kann ja noch konkreter werden. Und zwar erinnere ich mich daran, ich habe mit 16 schon Auto fahren dürfen. Und zwar, das war wegen einer Ausbildungsstelle damals. Dann durfte ich von NRW aus schon meinen Führerschein machen und selber fahren, aber dann mit Auflagen. Ich durfte 100 auf der Autobahn fahren, durfte keine Minderjährigen mitnehmen und ich durfte auch nur von A nach B fahren. Und jetzt pass auf, auf dem Weg von A nach B gab es aber noch eine andere Firma. Da habe ich dann kurz einen Stopp gemacht, weil ich war unglücklich da, wo ich war. Und du musst dir das Folgendes vorstellen. Ich war 16, ne? Habe das Auto von meinem Dad getankt. Bin dann nach der Arbeit zu einem Vorstellungsgespräch gegangen. Und das war das erste Mal, dass ich sowas überhaupt gemacht habe. Ne? Das heißt, wie fühlt es sich an, wenn du deinen jetzigen Arbeitgeber nicht sagst, dass du noch ein anderes Interview führst, okay? Na, weil ich war unglücklich, aber ich konnte mich so verbal noch nicht ausdrücken und es fühlte sich einfach strange an. Also, ich als 16-Jähriger habe meinen Mut zusammengefasst und habe gesagt, okay, lass uns das machen. Bin da hingefahren und ich hatte ein Gespräch. Mir wurde das Etablissement gezeigt und es war alles shiny. Es war wirklich, der Hammer war das. Ich wurde richtig
gebrainwashed.
Und mir hat das super gut gefallen und dann durfte ich dann mit der Person sprechen, die das dann entscheiden durfte. Mir wurde dann gesagt, hey, mir gefällt die Arbeit, mir gefällt, was du so reingebracht hast und wir würden dir gerne dann unsere Erfahrungen mit dir teilen. Hey, super cool, ne? Bin sowieso gerade nicht so glücklich da, wo ich bin. Das Ende vom Lied war, dass mir dann gesagt worden ist, dass ich mich dann glücklich schätzen kann, dass ich so eine Möglichkeit bekomme, weil ich ja noch so jung bin und ich kann noch viel lernen. Und dann habe ich dann von mir aus so gedacht, okay, wann redet man denn über Geld? Weil das war so ein Thema, was mir richtig unangenehm war. Aber es war mir so unangenehm, dass es nicht angesprochen worden ist, dass ich einfach gemacht habe. Habe ich dann gefragt, wie sieht es denn mit einer Bezahlung aus, wenn ich dann von jetzt auf gleich dann wechseln würde? Und dann haben die gesagt, mit einer Bezahlung sieht es wie folgt aus. Diese kompakte Expertise, die wir dir geben, da kannst du von Glück reden, dass wir dafür nicht noch was nehmen. Also ich habe das nicht so verarbeiten können in dem Moment. Und dann, verstehe ich sie dann richtig? Ich will das nur mal eben kurz rekapitulieren. Ich bekomme etwas angeboten, wo ich kein Geld aufbringen muss. Das heißt dann aber auch, dass ich kein Geld von ihnen bekomme. Dann sagt er, korrekt. Ich habe dann meine Bewerbungsunterlagen genommen, weil mir das mega unangenehm war. Das wird so nichts.
Ja.
Vielen Dank für die Möglichkeit, diese Erfahrung machen zu dürfen. Und dann, wie gesagt, bin ich ins Auto eingestiegen und nur diese Tatsache, dass ich mit dem wenigen Geld, was ich verdient habe, das Auto von meinem Dad getankt habe, um diesen Umweg zu nehmen, um dann wieder zurückzufahren, um dann enttäuscht zu sein darüber, dass ich die Erfahrung machen durfte, keine Erfahrung machen zu dürfen.
Ja.
Und ich dachte mir so, okay, krass.
Aber da prägt sich ja auch dann eigener Wert, so, ne? Also auch kennen deinen eigenen Wert ja auch dadurch so. Und das ist zum Beispiel was bei uns im Team auch extrem gelebt wird, dass wir zum Beispiel auch sagen, ey, jeder profitiert vom Erfolg aller. So, also wir tragen, dadurch, dass wir vielleicht unterschiedliche Ziele haben, sind sie trotzdem alle darauf fokussiert, dass die Firma vorankommt, dass das Team vorankommt, dass wir Erfolge verbuchen können in der Zukunft, weil ja, wir sind auch eine wirtschaftliche Einrichtung, wir sollten auch Geld verdienen. Nicht nur grüne Wiese.
Natürlich.
Deswegen haben wir zum Beispiel auch gesagt, so, jede Entscheidung, die irgendwie das beeinflussen kann, wird demokratisch entschieden. Und jeder arbeitet an diesem Gemeinsinn. Und das bringt uns einfach genau immer wieder zu der Entwicklung hin, um eben erfolgreich zu sein. Also Erfolg kann man jetzt, ne, definiert jeder anders. Aber für uns ist einfach Erfolg sozusagen so dieses Thema, ja, wir können uns mit dem Kunden zusammen weiterentwickeln, wir können uns selber weiterentwickeln, wir erreichen unsere Ziele, die wir uns selber gesetzt haben. Und dadurch profitiert halt jeder vom Erfolg und jeder kennt dadurch seinen Wert. So, und wenn irgendwann aus dieser 7- oder 8-Mann-Gruppe ein Individuum, sage ich mal, rausfällt, der in dieses Muster rein verfällt, das ist so meine Show hier, so, und ich packe jetzt die Ellenbogen aus und ich versuche nur meine eigenen Interessen irgendwie zu pushen, dann funktioniert das Konstrukt oder dieses Kollektiv an sich funktioniert dann nicht mehr und dann fällt dieser Mensch aber dann leider raus. So, das funktioniert dann auch nicht mehr. Und deswegen haben wir so ein starkes Commitment zu diesem gemeinschaftlichen Wert, den wir als Team sehen und dieser gemeinschaftliche Erfolg, der sich dadurch auch einstellen soll, dass eben alle von diesem Erfolg auch monetär profitieren. Also es gibt nicht diese eine Instanz, ne, wie bei der Hierarchie, dass du für die arbeitest, damit die in Erfolg hat und damit die in Bonus kriegt. Und du musst dich dann ja auch erstmal auf dieses Level dann wieder hochentwickeln. Das heißt, dann hast du wieder Leute unter dir, die dann wieder für dich Mechanismen vorantreiben, damit du wieder erfolgreich bist. So. Und das ist halt so bei uns aufgrund unserer, ich nenne es jetzt mal Zero-Hierarchie, einfach nicht gibt. Sondern wir haben alle eine Verantwortung, die wir tragen und die wir erfüllen müssen, damit diese Company erfolgreich ist, damit wir das auch noch weiter treiben können. So, und deswegen so, kenn deinen Wert. Und ich bin auch in diese Firma rein und meinte so, ey, wie gesagt, das kann ich in den Topf werfen. So, also das bringe ich mit und darauf habe ich Bock. Und ich sehe die Potenziale und ich sehe auch diesen Wert dieser Company. Und wie geil ist das, jetzt auch formen zu können, so mit euch und mit dem gesamten Team. Und das ist so mein Wert, den ich mit reinbringe. Und dadurch wird das Team halt nochmal komplett durchgeschüttelt, weil es jetzt noch mehr Diversität gibt. Aber im Großen und Ganzen, unter einem Strich, haben wir halt einfach mega das wertvolle Team, das sich halt entwickeln darf und das sich halt einfach komplett frei macht von diesen ganzen gesetzten Mechanismen und Mustern, die es halt in anderen traditionellen Firmen einfach gibt. Und das ist für mich auch, für mich persönlich auch dann schon wieder Erfolg, weil ich einfach dieses Team um mich rum habe und diese, so meine Mitte habe und mein Wert jeden Tag da einfach auch erfüllt wird und ich diesen Wert auch wieder einbringen kann. Und dann entstehen ja auch die Werte, ne? Wenn man dann weiß, so, was bin ich mir denn wert und was ist das Zusammenleben im Team und das Zusammenarbeiten, was ist mir das wert und welche Werte möchte ich da reinpacken. Und genau, und das ist so dann eben auch das, wo ich sage, ja, da gehe ich dann auch mal die Extrameile und ja, da verzichte ich dann halt auch mal auf dieses krasse Gehalt, was ich vorher hatte, aber ich habe halt diese Autonomie und ich habe halt diese Freiheit und also, was will man mehr so heute? Also das ist für mich so das Nonplusultra und ich musste vorhin so schmunzeln, als du auch gesagt hast, so ja, dieses höher, schneller, weiter, so, das ist so das, was man so eingeflößt bekommt, ne? Also das war vorher, vor ein paar Jahren war für mich das auch das Nonplusultra, dass das der Weg ist, so. Aber ich habe ihn halt nie hinterfragt, sondern ich habe halt immer dieses System als gesetzt angesehen oder dieses Konstrukt, so wie die Arbeitswelt nun mal funktioniert, war für mich so gesetzt, so, und ich habe es nicht hinterfragt. Aber ich kannte auch meine eigenen Werte nicht so. Und das hat sich halt erst entwickelt, nachdem ich halt durch diese krasse Schule gegangen bin, in den letzten 1,5 Jahren in dieser anderen Firma. Und ja, und dann weißt du halt, was du wert bist, ne?
Ein großer Poet, Materia, hat mal gesagt, von Level zu Level zu Level zu Level. Und ja, bis der Endboss kommt, ne? Und ich höre raus, es hat dir gut getan, dass du da gewechselt bist.
Ja, auf jeden Fall.
Von richtig groß auf richtig klein.
Auf richtig klein,
und ja. Ich meine, klar, Geld ist wichtig. Und ja, das ist auch wichtig, sowohl im großen als auch im kleinen Unternehmen Geld zu erwirtschaften, weil du machst es, das ist Arbeit.
Ja.
Punkt. Aber sie muss dir gegenüber den Aufwand so näher bringen, dass du dann am Ende des Tages zufrieden sein kannst und genau weißt, wofür du deine Zeit letztendlich zu Geld gemacht hast.
Genau.
Weil jemand anderes profitiert dann nämlich von deinen Ressourcen, deiner Expertise und deiner Zeit, was du da alles reinsteckst, und entlohnt dich eben in dem Fall, in dieser Welt, wo wir leben, mit Geld.
Ja.
Deswegen muss beides auf so einem Niveau sein, dass beide fair und ihr Gesicht wahren können.
Ja, weil du gehst halt mit deiner Lebenszeit rein, ne? So. Und das muss dir was wert sein. Und ich habe auch mit anderen Firmen gesprochen, die waren auch super klein und da wurde mir ein Angebot gemacht und ich fand es super schade, dass sie mich nicht mehr bieten konnten. Mhm. Aber da habe ich gesagt, tut mir leid, dann kommen wir hier nicht zusammen, weil ich mir einfach das nicht wert bin, meine Lebenszeit für diesen Preis, so wie es halt nun mal funktioniert, herzugeben. Mhm. Und das ist halt etwas, diese Entwicklung, die ich gerade so durchmache. Also es ist für mich immer noch ein Experiment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es super spannend. Ich habe das Gefühl, ich habe mich von allem so ein bisschen frei gemacht und auch diese Autonomie, die ich jeden Tag habe, da bin ich sehr dankbar für. Es ist nicht einfach, weil es ist auch zu 100% autonom sein bedeutet auch zu 100% intrinsisch motiviert zu sein. Also ich glaube, das kannst du als Selbstständiger wahrscheinlich zu 100% bestätigen, ja, dass man diese intrinsische Motivation auch immer selber aufrechterhalten muss. Fall. Also es ist auch manchmal echt anstrengend.
Entscheidungen, wechseln sich die Rollen. Dann.
Genau. Aber es hält dich halt wach und es entwickelt dich.
Auf jeden Fall.
Und das ist mir halt viel, viel mehr wert, wie dass ich mich in eine Firma setze, mal dahingestellt, wie groß sie ist und wie sie heißt und wie sie funktioniert und welche Kultur da ist, die mir halt von morgens bis abends einfach sagt, so was ich zu tun habe und wo ich halt ein Objekt einfach nur bin für die Führung, die oben drüber ist. Mhm. Und das ist nicht mein Ansatz mehr. Also das ist absolut nicht mein Ansatz. Und ich habe das Gefühl, dass sich das immer weiter aufbrechen wird. Also die Großen werden es wahnsinnig schwierig haben, weil diese ganze Maschinerie, die dahinter ist, die ist schwerfällig, die ist langsam. Das war mir auch zu langsam, wo ich gemerkt habe, ich entwickle mich total schnell und bin sowohl inhaltlich als auch persönlich von meiner Persönlichkeitsentwicklung her so schnell irgendwie gerade unterwegs, so dass mein Umfeld kommt gar nicht mehr, also mein berufliches Umfeld kommt gar nicht mehr mit.
Hattest du denn da überhaupt Leute, mit denen du dich darüber austauschen konntest, dass du solche Sprünge gemacht hast?
Ja, klar, natürlich. Mhm.
Aber waren die denn auch in so einem Korsett, sage ich mal, in so einem Konglomerat am Konzern? Ja. Oder konnten die das nachempfinden?
Ja, also das waren auch hauptsächlich auch die Menschen, die jetzt auch nicht mehr dort sind. Ja. Aber es gab auch welche, die jetzt immer noch in diesem ganzen Ding drin stecken und die einfach sagen, boah, du hast einfach so einen krassen Absprung geschafft. Mhm. Nicht jeder kriegt ein Exit angeboten. Also entweder du kündigst halt selber und dann stehst du aber da, was auch nicht schlimm ist. Aber ich hatte halt zu der Zeit einfach Glück gehabt, sagen wir einfach mal so, dass ich diese Option hatte.
Du hast dich in diese Position reingebracht. Das hat nichts mit Glück zu tun. Ja. Du warst genau da zu diesem Zeitpunkt, wo nämlich die Firma unabhängig von dir als Person, als Nummer eher gesagt, einen Turn gemacht hat, den du nicht mitgehen wolltest. Und dann wurdest du von einer Nummer, wurdest du zu Johanna. Mhm. Und wenn man es jetzt mal so plakativ ausdrücken kann, weil ich unterschreibe dir das voll und ganz, was du gesagt hast, mit den Firmen ist es unheimlich schwer, heutzutage junge, fähige Leute, die für deren Sache brennt, zu holen, weil nämlich die so schwerfällig sind, weil deren Prozessstrukturen gar nicht mehr so angepasst sind. Wie lange ist das denn jetzt schon, dass wir jetzt so iPhones und strategische Planung, VR, Desktop, Screen Designs und so haben? Das ist nicht erst seit gestern. Mm. Das iPhone ist 2007 rausgekommen, 2010 das erste iPad, 2020 reden wir jetzt schon Smartwatches, VR, was mehr und mehr Fuß fasst. Ne? Und das sind jetzt, grob sind das 13 bis 15 Jahren. Hat man da nicht irgendwie ein Komitee sich einberufen, was man dann intern machen kann, wo man sagt, ich hätte gern intern ein kleines Startup, wie Speedy Gonzales da durchgeht und mal aufzeigt, wo die ganzen Prozessstrukturen ein bisschen porös sind, wo die ein bisschen veraltet sind, wo man ein bisschen nachhelfen kann. Ja. Aber viele, viele große Firmen machen genau das. Mhm. Die versuchen nämlich jetzt intern Innovation reinzubringen, was dann attraktiv nach außen ist, was schon mal ein Strohhalm ist, was so nach außen verbalisiert auch zeigen kann, wir sind mehr als nur dieser große Mutterkonzern. Ja. Dieser Kleine kann nicht überleben ohne den Großen. Mhm. Aber der Große wird es in Zukunft extrem schwierig haben, wenn er nicht von diesen Kleinen mehr produziert und die dann auch noch bei der Stange und Laune hält. Mhm. Weil nämlich die Kleinen machen die Fehler, die sich der Große nicht erlauben kann. Und wenn der Kleine das macht, kann der Große davon profitieren.
Mhm. Mal abgesehen davon ist es ja auch so, dass für mich auch diese Hierarchie, die wird zerfallen, immer mehr, weil du hast nicht mehr diesen einen Menschen, der alles weiß und sagt, wie es den anderen funktioniert, sondern wir sind so wir können uns so breit aufstellen, dass wir uns mit Wissen füttern können, damit wir in ganz, ganz vielen Bereichen einfach viel, viel breiter aufgestellt sein können.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist genau das, wo ich die Entwicklung auch hin, also wo ich mir wünsche, wo es sich hinentwickelt, und das wird sich auch dahin entwickeln, dass wir viel, viel mehr in Kollektiven arbeiten werden, dass wir viel, viel partnerschaftlicher mehr werden, dass wir nicht mehr diese Belegschaft ist, die nach oben blickt und wartet, bis Anweisung kommt, sondern deswegen zerfällt die Hierarchie, weil es gibt nicht mehr den einen Menschen, der alles weiß. Das
natürlich
wird nicht mehr funktionieren.
Ein einfaches Beispiel, wenn du eine handelsübliche Maus dir anguckst, also eine Maus, womit ich...
handelsübliche Maus.
eine bedienbare Maus, ja, mit zwei Tasten und, ja, Scrollrad. Ja. Meinst du, der Chef von Maus Inc. weiß, wie diese Maus von innen funktioniert und wie man sie baut?
Ja.
Meinst du, er könnte sich die angucken von innen, einen Teil entfernen und sagen, wo dann der Fehler ist? Natürlich nicht.
Mhm.
Das ist eine kollektive Leistung. Da hast du ein Department für das Mausrad, das es schön smooth macht. Dann hast du die Klick-Buttons, wie sie sich anhören. Vielleicht habe ich noch einen dritten Klick irgendwo versteckt. Dann das Design. Und das muss alles Hand in Hand gehen. Und der letztendlich, der dann an der Macht steht, der dann entscheidet, wo die Richtung hingeht, welche Firmen werden übernommen und so weiter, das ist ein ganz anderer Job.
Ja. Ja.
Deswegen kannst du auch nicht, wenn du ein Logo designt hast, da kannst du nicht den Hausmeister nach seiner Meinung fragen und sagen, hey, wie findest du das?
Mhm.
Weil er wird seine Meinung wird er preisgeben, aber nicht seine Expertise, wie man eine Firma nach außen hin vertritt.
Ja.
True story. Sowas ist in meiner Laufbahn schon passiert, dass dann nämlich Bekannte gefragt worden sind, die Frau oder der Mann von dem einen, dann der Hausmeister. Und ich meine, ja, da sind auch alles nur Köche, die dann ihre Meinung dazu geben, aber der Geschmack, der muss dann nämlich intern, kollektiv, so vereinbar und vereinnahmt werden von jedem und allem, wie man nach außen. Aber dann meine komplette Company anhand von solchen Meinungen und nicht Expertisen aufrechtzuerhalten, aufzubauen, das ist schon mal etwas, was man hinterfragen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Und also A, alles, was gesetzt ist, sowieso zu hinterfragen. Und ich glaube auch, dass sich unsere Arbeitswelt, und das ist also auch die, wie ich es mir wünsche und wie ich das versuche, für mich aufzubauen, ist dieses, dass du als geschlossenes Unternehmen sowieso dir irgendwann schwer tun wirst, weil einfach sehr, sehr viel passiert und alles sehr schnelllebig ist. Und zum Beispiel, wir haben auch den Ansatz, dass wir sagen, ey, wir sind eine komplett offene Schnittstelle nach außen. Also wir gehen ganz bewusst in Gesprächen oder in Austausch und in Kooperationen und in Partnerschaften mit Firmen, die genau das Gleiche tun wie wir. Und wir sehen aber nicht den Konkurrent da drin, sondern wir sehen eher das Netzwerk da drin. Und wir tauschen uns aus und wir versuchen uns mit Ressourcen irgendwie zu versorgen oder wir schieben uns die Projekte zu. Also wir sind komplett ein offenes Ökosystem in der hyper-digitalisierten Welt, weil wir sagen, wir versuchen uns nicht mehr als Silo zu sehen, als geschlossene Company, sondern wir öffnen uns dem komplett. Und mein Wunsch ist es, und deswegen fühle ich mich da auch gerade so wohl, weil wir einfach diesen Netzwerkgedanken haben, nicht intern, sondern halt auch komplett um uns rum, was außerhalb der Company passiert. Und wir gehen super viel in den Austausch mit Personen, die auf der anderen Seite vielleicht genau den gleichen Kunden haben oder einen anderen Kunden haben oder auch um diese Projekte buhlen. Aber wir scheuen dem nicht, sondern wir versuchen uns auszutauschen und von diesem Austausch wieder zu lernen und uns zu verbinden, uns zu connecten. Weil was ich persönlich auch gelernt habe, ist so dieses, vielleicht auch als Tipp für Menschen, die sich eben in diese Selbstständigkeit reinbegeben wollen oder in was drin sitzen, wo sie sich noch nicht wohlfühlen und irgendwie was suchen, aber wissen noch nicht was, schaff dir irgendwie dein Netzwerk. Also versuche irgendwie deine Punkte, die du hast, miteinander zu verbinden. Und ich habe gelernt, dass es nicht der Verbindungspunkt ist an sich selber, sondern es ist die Verbindung zwischen diesen einzelnen Punkten. Das macht ein gutes Netzwerk aus. Deswegen haben wir gesagt, wir machen alle Türen auf. So, wir sind kein Silo mehr und wir wollen auch eigentlich nicht so unser Ding im stillen Kämmerlein machen, sondern wir teilen alles. So, also wir scheuen auch nicht davor. Und das ist etwas, was ich auch so in meinem alten Muster noch so drin habe, dass man denkt so, wow, du musst doch einfach komplett über das, was du hier tust, musst du doch schweigen, ey, das ist doch so. Und da brechen wir halt Muster auf, wo vielleicht jetzt jemand anderes irgendwie denken würde, wenn er das hört, so, what the fuck, wie können die denn bitte erfolgreich sein wirtschaftlich? Aber das ist genau das, wo wir reingehen, so dieses, ja, wir machen komplett ein anderes Programm, wir öffnen uns, wir durchbrechen mal wirklich so gewohnte Strukturen, gewohnte Muster und wir erfinden uns jeden Tag einfach so neu und dann bist du transformational und dann kannst du auf alles oder auf vieles reagieren, was halt uns noch bevorsteht.
Also ich würde es mega schade finden, wenn du dich halt verschlossen hättest und nicht deine Story erzählt hättest, ja. Weil ich finde, das, was du angesprochen hast mit dem Connecten, ist nämlich genau das, dass du den ISAP-Podcast eben mit dieser Episode bereichert hast, weil du nämlich gesagt hast, ich möchte das teilen, ja. Und dein Weg ist ja komplett anderer gewesen als die Gäste davor oder mein eigener Weg. Und das macht es halt umso interessanter, dass du eben gesagt hast, ich möchte darüber reden und Johanna, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, ne, diese Story mit dir zu teilen, die du auch nicht nur mit mir, sondern auch mit den Zuhörerinnen geteilt hast. Und sucht ihr aktuell bei euch im Team, weil du gesagt hast, immer Ressourcen, ihr seid ja noch klein. Wo findet man euch? Wo findet man dich im Internet? Willst du irgendwas teilen?
Genau, also die Firma, für die ich arbeite, heißt Flying Pixel. Wir sind noch so ein bisschen unter dem Radar. Also das ist auch so etwas, was ich auch ändern möchte, dass wir eben einfach auch wahrgenommen werden, weil wir momentan noch sehr im Innen sind tatsächlich. Also wir noch so ein bisschen uns innerlich strukturieren. Wir sitzen an der Alster im schönen Hamburg und wir haben jeden Tag den tollen Blick auf die Alster, aufs Wasser. Das ist auch so etwas, was unglaubliche berufliche Lebensqualität ist. Wir suchen momentan immer wieder Leute, aber das steht und fällt natürlich auch mit den Projekten, die reinkommen. Also wir sind natürlich immer auf der Suche nach Frontend- und Backend-Entwickler, aber wir brauchen natürlich auch Projekte dazu, ne? Also wir arbeiten momentan, wenn dann, mit Freelancer zusammen, weil wir noch für uns so ein bisschen rausfinden müssen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Also das ist gerade noch so in der Mache. Und ich glaube, wenn wir das mal so richtig für uns entwickelt haben und wissen so, ey, was ist unsere DNA, dann wollen wir auch richtig Gas geben. So. Und das ist noch so ein bisschen dieses Jahr, glaube ich, so hoffentlich die Ruhe vor dem Sturm. Aber wir sind immer offen für Gespräche und bitte Hallo sagen auf LinkedIn. Also mich findet man unter Johanna Maria Schmidt, Schmidt mit Doppel-Theodor, bitte. Da findet man mich und
Also Initiativbewerbungen gehen auf jeden Fall raus.
Auf jeden Fall,
ne?
immer. Und also so bin ich da ja auch rangekommen und ich habe mich noch nicht mal richtig initiativ beworben. Ich habe einfach nur geschrieben so, hi, ich bin Johanna und ich habe Bock, mich mit euch auszutauschen. Und so bin ich da auch gelandet, also.
Und das Schöne ist, wie du gesagt hast, der Blick auf der Alster muss nicht vom 13. Stock sein,
nein,
sondern der reicht auch auf der grünen Wiese.
Und wir sitzen auch im ersten Stock. By the way.
Jonna, hat mich wirklich gefreut. Vielen Dank. Und
sehr, sehr gerne.
Vielleicht könnten wir einfach eine weitere Episode dann aufnehmen, wenn es dann weiter ist, wenn ihr gefunden habt, wer ihr wirklich seid, wie ihr nach außen weiter die Werte vertreten möchtet. Und danke nochmal.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.